Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Leute, es ist wirklich wahr. Wir sind Weltmeister. In einer anderen Sportart aber. Aber auch da gilt immer, wichtig ist auf dem Platz. In dem Fall der Court. Aber heute ist wieder wichtig ist auf dem Platz. Und wir gehen quasi an die andere Ende der Nahrungskette, in die bittere Realität, an den Bodensatz, an das, was schmerzhafter nicht sein kann als das Ende von Hansi Flick. Und deshalb haben wir uns heute überlegt, bei wichtig ist auf dem Platz eine super Sondersendung zu machen. Und deswegen haben wir uns noch einen Experten eingeladen. Zu dem kommen wir gleich. Als allererstes mal, moin Pillow.
Moin in die Runde. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ja, wir haben so viel zu besprechen. Ich kann sagen, die letzten 3-4 Tage habe ich mich so viel mit dem Thema Nationalmannschaft beschäftigt, wie ich glaube in den 4 Jahren davor nicht. Also
genau das.
Ich bin gebrieft.
Bei mir hat's auch angefangen mit einer Doku und mit einem, will ich auch sehr Stücken, guten Stück Video, was ich mir da angeguckt habe, wo wir bei Peter wären. Moin, du bist hier und nicht mit der Kamera in den Tiefen der Bundesliga. Liegt es daran, dass es keine Bundesliga gibt?
Also auf jeden Fall. Das macht auch mein Wochenende ein bisschen entspannter und gibt mir freie Räume, um hier zu sein. Wobei, würde ich alles weiter zunehmend normalisieren und ich hoffe, meine Abwesenheiten nehmen ab.
Schön, hier zu sein. Du hast ein Wochenende. Das heißt, du hast ein Wochenende.
Nehmen ab wie Telefonhörer.
Ja, genau. Sehr schön, freut mich. Wir haben einen Gast. Und der war schon mal hier im Haus, deswegen können wir uns den Steckbrief nachher sparen. Aber das kann man jetzt schon mal voraussetzen. Pillow hat jetzt zum Saisonbeginn einen Haufen Kategorien entworfen und mit Blut, Schweiß und Tränen. Und wir haben heute Premiere einer neuen Kategorie. Und nicht zuletzt das macht dich zu einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Konstantin Eckner.
Vielen Dank für die Einladung, Kollegen. Und zur Nationalmannschaft fällt mir eigentlich nur eins ein.
Wenn scheiße läuft, läuft scheiße.
Pillow. Eine Sache ganz schnell. Hast du gehört, ja, was er gesagt hat eben gerade? Kollegen.
Ja. Ich fühle mich geehrt. Es ist einer der vielen Ritterschläge, die wir hier in dem Format schon bekommen haben. Ja.
Sportjournalist Pillow, können Sie kurz Danke sagen beim besten Partner der Welt?
EA Sports. It's in the game.
Und ich bin mir sicher, auch da wirst du noch 3 Sätze erzählen können, was es da Neues gibt am Ende des Tages. Sehr gut. Aber was wir natürlich normalerweise immer starten, ist Neues von Pillow, Neues von Nico, Neues von Peter. Und da interessiert mich am ehesten mal Neues von Peter. Was passiert bei so einem Fußballverein in der Länderspielpause? Machst du eigentlich irgendwas oder baumelt ihr da von morgens bis abends nur noch rum, weil eh keiner da ist?
Schön wär's, aber nee, irgendwas steht immer an und natürlich, ein Fußballverein ist ja mehr als die Lizenzmannschaft, auch im 1. FC Köln gibt's immer was zu tun, zum Beispiel die Frauen haben gespielt im Pokal, 10-0 gewonnen, das war gut, gegen ein Team aus Berlin und genauso aufregende Sachen passieren auf jeden Fall an allen Ecken und Enden, aber hauptsächlich haben die Spieler immer mal frei, ne? Was auch mal gut ist, aber ich meine, das kennst du ja aus deiner Branche auch, wir müssen genauso auch Content Plan und alles und dann muss man eben ein bisschen kreativer werden, wenn du das Tagesgeschäft nicht hast, ja.
Ja, aber rückblickend so die letzten Wochen waren wahrscheinlich schon geil intensiv, oder? Ist es noch Living Dream, ja, ne?
Auf jeden Fall, ne? Also jetzt geht es wie munter weiter, zuletzt in Frankfurt gewesen, auch das ist ja nicht, also auf jeden Fall auch was Besonderes, ne? Viele Stadien sich auch zum ersten Mal und darf dann eben da direkt am Seitenrand stehen, das ist natürlich eine tolle Sache und durch die Katakomben laufen. Und jetzt konnte sich der FC zuletzt eben auch mehr belohnen, zumindest einen Punkt aus Frankfurt mitgenommen. Jetzt geht es am Wochenende gegen Hoffenheim weiter. Und da muss man wahrscheinlich mit der gleichen Leistung dann hoffentlich mehr Punkte rausholen, als in den ersten Spielen möglich war gegen starke Gegner.
Ich habe vor einer Sache ein bisschen Sorge, dass du es vor mir schaffst, alle Stadien der Bundesliga zu sehen. Du hast ja sicherlich vorher auch schon ein paar gehabt, ne? Aber ich stehe bei 17, mir fehlt Augsburg und ich habe mir für nächstes Jahr im März habe ich mir Augsburg rausgesucht, da fahre ich dann hin. Mache ich wirklich eine wirkliche Ochsentour im wahrsten Sinne des Wortes, darunter 8 Stunden hin, 8 Stunden zurück für gefühlte 120, 90 Minuten Fußball, das wird hart.
Ich meine, wir sind in der App ja connected, nehme ich an, dann können wir dann nachvollziehen, wer wann wo wie war.
Stimmt, sind wir das?
Hauptsache. Warum nicht?
Mach mal, follow mal. So. Pillow, hast du Großes von Schalke zu erzählen oder wollen wir das alles zur Seite schieben? Weil ich von meiner Seite habe nur eine Sache.
Ja, ich auch. Simon Terodde kann seit ein paar Tagen nicht trainieren und eventuell morgen im MRT, da ist irgendwo mit der Wade, das macht gerade ein bisschen Sorgen. Ansonsten ist tatsächlich, so doof das auch klingt, gerade voller Fokus auf die Nationalmannschaft und das auch auf jeden Fall noch bis morgen Abend nach dem Spiel gegen Frankreich.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man sich das genau anguckt und bei dir die Kamera drehen würde, würde man wahrscheinlich so einen Flipchart oder wie so aus Detektivfilmen so eine Wand sehen, so mit Bildern und Fäden, die so langgezogen sind.
Die Relativitätsformel von Albert Einstein ist ja nochmal neu berechnet worden.
Inklusive einem Investigativfoto von der Ankunft von Sandro Wagner an der richtigen Stelle.
Was für ein Foto, Digga, oder? Ich schätze dir. Wie so ein Marvel-Superheld, Alter, kommt am Hotel an. What up, bitches?
Already aber, need help. Aber von Werder Bremen nur eine Sache. Ich möchte an der Stelle jedem, und ich betone jedem, der mich dafür ausgelacht hat, dass ich vor 3 Jahren Nick Woltemade zum Durchstart der Bundesliga...
Oh, der lacht jetzt immer noch, Alter, mein Gott.
Nochmal erzählen. U21, die Zeitung schreiben schon, startet er jetzt durch? Konstantin, kannst du mich sportlich abholen und sagen, ja, Nick Woltemade wird noch ein Großer?
Ja, ich würde jetzt minimal auf die Euphoriebremse drücken, aber er hat sich natürlich gut empfohlen in der dritten Liga und könnte im Werder-System ganz gut zur Geltung kommen, weil diese leicht chaotisch, aber gleichzeitig kreativen Offensiv-Allrounder da ja häufig ganz gut zur Geltung kommen. Und natürlich in Abwesenheit von Füllkrug gibt sich der ja vorne auch ein paar mehr Optionen, ist ja nicht mehr ganz so stark wie letzte Saison.
Und der kommt auch nicht mehr wieder. Also lass sie wirbeln, Jungs. Ich freue mich drauf. Ich bin auch ein bisschen heiß auf nächste Woche. Da ist gleich ein 6-Punkte-Spiel gegen Heidenheim. Müssen wir wegbomben. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich nächste Woche. Was wir wirklich vor der Brust haben, ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und man muss es in Kapiteln erzählen. Denn das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und das machen wir heute so. Normalerweise haben wir, jeder bringt ein Thema mit. Heute haben wir uns als Sondersendung quasi überlegt, wir haben ein Thema, aber wie gesagt, verschiedene Kapitel. Und jetzt müsst ihr euch, hast du eine schöne Musik oder einen Jingle? Kapitel 1, die Doku. Nee, er hat keinen. Ich dachte, Konstantin kommt jetzt mit irgendeinem Jingle, aber irgendwas gar nichts. Und steigen wir ein. Es ist bei den Freunden von Prime Video eine Doku rausgekommen, All or Nothing. Und dann verschwindet das All or und da steht nur noch Nothing.
Ja, 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 ja.
Die deutsche Nationalmannschaft in Katar. Erstmal Leistungsabfrage in der Klasse. Hat jeder alle 4 Folgen gesehen?
Jo.
Ja. Nö.
Du hast nicht alle 4 Folgen gesehen?
Ich hab nur Ausschnitte gesehen.
Okay, hervorragend, Pillow. Dann liegt es an uns, quasi hier das Pitchdeck aufzumachen und voller Enthusiasmus zu erzählen, was wir da erlebt haben. Kannst du in deinen Worten ein bisschen erzählen, was bei dir da angekommen und hängen geblieben ist von dieser Doku?
Ja, und ich nehme mal vorweg, ich glaube, wir müssen dann doch nochmal ziemlich hart unterscheiden zwischen der WM und jetzt den Auftritten der Nationalmannschaft in diesem Sommer. Ne? Da ist aus meiner Sicht noch ein ganz saftiger Unterschied dazwischen. Ich war, als die 4 Folgen vorbei waren, war ich so, ja, okay. Also da sind auf jeden Fall Sachen, die nicht optimal laufen. Kommen wir gleich zu Stimmung, Ansprache, hier die Graugänse. Gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. So, ne?
Willst du wirklich?
Ja, muss man ja. Also ist ja, da habe ich echt einmal kurz, Alter, mein lieber Scholli, wer hat ihm das denn gesagt? Weil der hat ja, na, aber kommen wir gleich zu. Aber nichtsdestotrotz war dann, als dann war die Doku vorbei und Deutschland ist ja bekanntermaßen ausgeschieden, da war ich schon so, dass ich gesagt habe, also zu 100% kann ich mir das immer noch nicht erklären, ne? So, weil da, ich will es nicht sagen, da gehört auch viel Pech dabei, aber da gehört halt auch viel Pech dabei, ne? Die Spanier dann dagegen Japan verlieren, dass du, und das ist dann wahrscheinlich nicht mehr Pech, dagegen Japan ja 70 Minuten oder eigentlich in jeder Partie 70 Minuten gutes Spiel machst und dann irgendwelche dummen Fehler machst. Aber vielleicht ein Thema für ein späteres Kapitel. Die Doku hat mir folgende Sachen offenbart, besser gesagt. Ich kann nicht so 100% jetzt im Nachgang nachvollziehen, warum es immer hieß, Hansi Flick, also ein Menschenfänger, ne, und der holt die Jungs ab und der erreicht die Truppe und hast du nicht gesehen, sondern das war ja das, was die auch heute noch in der Pressekonferenz und so weiter und so fort, ne, immer noch sagen. Und dann die Bilder sehen, wie gesagt, da gibt's eine Teamsitzung vor dem ersten Spiel, glaube ich, wo Hansi Flick dann, und da wird auch in dem Moment auch nochmal ganz kurz der Teampsychologe irgendwie eingespielt, der auch nochmal ein paar schlaue Sätze sagt. Ich weiß nicht, ob der das Ding verbockt hat oder ob da auf seinem Mist gewachsen ist, so ein Motivationsvideo zeigt. Und dann geht das Motivationsvideo, zeigen das nicht in Gänze, ne? Aber das geht los mit einer Gans, die über den See fliegt. in so einer Nahaufnahme und du siehst so das Gesicht von dieser Gans und ich weiß nicht, ob das animiert war, weil wie willst du schon die Gans so nah beim Flug filmen, keine Ahnung. Ich denke so, hä, warum fliegt denn da jetzt eine Gans, Digga? Und dann siehst du halt so die ganzen Spieler und die denken sich scheiße halt selber, hä, warum fliegt denn da jetzt eine Gans, Digga, Alter? Und naja, dann zeigen die denen halt ein Video über die Graugänse und die Graugänse, die haben halt, die sind halt, wie soll ich es nennen, clever, effizient, die fliegen halt Informationen und die unterstützen sich und deswegen können die mit 75% weniger Aufwand so weit kommen, wie eine Graugans alleine kommen wird, so, ne, also, und die fliegen Informationen und die beschützen sich immer und du denkst dir so, das ist jetzt, also, das, okay, warte mal, so, wir zeigen jetzt nicht hier wie Jürgen Klopp damals die Ansprache von Al Pacino in jeden verdammten Sonntag oder wir zeigen auch nicht die 300 von Sparta oder so einen martialischen Scheiß, wir zeigen die Graugänse, Digga, die gen Süden fliegen oder was? So, also, das mit war auf jeden Fall die.
Ich fand's so geil mit möglichst wenig Aufwand, ne, und sowas.
Ja. Ja, ja, so. Und auch ganz wichtig war auch, dass die sich gegenseitig beschützen und so. Also halt einfach ein Sprachbild, eine Metapher, die, also die kannst du dir komplett sparen, Digga, Alter. Da sitzt Kai Havertz, der, und dann drehen wir jetzt mal den Schwank auf die andere Seite des Zauns, ne, weil, ja, Hansi Flick haben wir jetzt, hat viel auf die Fresse gekriegt die letzte Zeit und auch aus meiner Sicht teilweise berechtigt, teilweise ein bisschen überzogen, aber da sitzt halt auch eine Truppe, die aus meiner Sicht gar nicht motiviert werden will, ne. Ich habe gedacht, bei dieser Ansprache und, ja, oder bei diesem Video, und da gehört natürlich auch der Video dazu, habe ich gedacht, da kommt gleich einer rein und fühlt den Impuls, ob die alle noch leben oder was, Alter. Komplett tot, gar keine Regung, gar keine Emotionen. Ich will mir jetzt immer nicht so an Kai Havertz hochziehen, ne? Aber der Typ, Alter, ich schwöre, ist so die eine Sorte Mensch, mit der ich gar nichts anfangen kann. Er hat immer denselben Gesichtsausdruck. Wenn er was sagt, dann sitzt er in der Pressekonferenz, rollt heult rum, weil die Fans ihn nicht unterstützen. Ja, Digga, du spielst auch einen Scheißdreck seit 4 Jahren, Alter. So. Und die sitzen halt einfach so leblos, ne? Und dann gibt's so eine andere Situation, wo Hansi Flick sagt, Mensch, Männer, jetzt so und so und so und so. Und dann schließt er die an und die reagieren einfach gar nicht so. So gar nicht. Und dann sagt er sich fliegt so, Mann, Männer, jetzt will ich auch mal so ein Jawohl hören oder so. Ich so, yo, Digga, das ist die beste Art, so ein Jawohl rauszukriegen, wenn du sagst, dass du ein Jawohl hören willst. Und dann kommt ein Tag, kommt der arme Bella Kotschap. Digga, was der bei WM zu suchen hat, weiß bis heute kein Mensch. Der kommt zu spät in eine Teamsitzung. Und dann sagt Hansi Flick relativ gut, wie ich finde. Hör mal, pass auf, wir sind hier bei einer Weltmeisterschaft. Ne, dann sag ich jetzt einmal, wie ihr zu spät kommt, gibt es nicht. Wenn um 15 Uhr hier losgeht, dann seid ihr um 14.58 Uhr da, passiert das nochmal, gehen wir am Strafenkatalog, okay? Okay, gut, weiter. Ein Tag später kommt Julian Brandt. Digga, der kommt da bei der Weltmeisterschaft in eine Teamsitzung, kommt der da reingeschlendert, Alter. Und aber dann, ja, weiß ich jetzt nicht, du siehst dann immer so Fetzen, ich weiß nicht, ob er eine Strafe zahlen musste und dann wird Hansi Flick auch nochmal ein bisschen lauter, aber die Reaktion von der Mannschaft ist halt dieselbe wie bei diesem Gänsevideo, ne? Die sind halt einfach tot, Digga. Der krasseste war, das ist eigentlich der krasseste Moment aus meiner Sicht, ist, da läuft das Spiel Japan gegen Costa Rica. Was maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie Deutschland gegen Spanien perform abschneiden muss, ne, um eine Chance zu haben, drin zu bleiben bei Weltmeisterschaft oder im schlimmsten Fall in dem Spiel schon auszuscheiden. Dann läuft da in diesem Wüstenstaat, den die sich da gebaut haben, wo die da in der Wüste chillen, läuft auf einer Leinwand, da sitzt maximal die Hälfte der Mannschaft und guckt sich das an, ne? Die andere Hälfte guckt sich das Spiel gar nicht an. Die sind, ich weiß nicht, was die machen, Alter. Keine Ahnung, ob die vor der Playstation sitzen oder auf TikTok wie eine Eisprinzessin rumtanzen. Keine Ahnung. Aber die gucken das Spiel nicht. So, also ja, Hansi Flick, berechtigte Kritik und absolut richtiger Schritt, dass er jetzt weg ist. Hätte wahrscheinlich früher passieren müssen. Aber das ist auch eine Truppe. Also, puh, da brauchst du schon ganz besondere Motivationskünste, um die zu erreichen. Ist der Eindruck aus der Doku.
Konstantin, du hast es nicht gesehen, hast du gesagt. Jetzt bist du ja natürlich gut informiert und einer der bestverletzten Journalisten auf dem Deutschen.
Es gibt ein paar Storys aus der Doku, die wusste ich schon vorher.
Genau.
Sagen wir so.
Und mit deinem Wissen und dem Bild von dem, was, also als du gewusst hast, es kommt so eine Doku, was hast du geglaubt oder was war dein Eindruck, was passiert mit dieser Doku, mit dieser Nationalmannschaft?
Ja gut, erstmal habe ich mich gefragt, ob sie zum Beispiel die ganze Rüdiger-Kimmich-Story mit dabei haben. Habe ich nur gelesen, dass da ein bisschen was mit transportiert wird, aber ich glaube auch nicht alles. Also die, oder ich weiß nicht ganz genau, wie es drin ist, aber da gab es ja heftige Auseinandersetzungen. Kimmich und Goretzka, die beiden Buddies gegen Rüdiger, der da mal kurz gezeigt hat, wer wirklich Street-Credibility eigentlich aufweisen kann. Und
der Wesch Niklas Süle hat sich auch gewehrt.
Ja, aber Rüdiger, sag mal, der lässt nicht. Also Toni Rüdiger lässt nicht mit sich spaßen, sagen wir mal so.
Ja. Ja, Digga, aber sorry, der unterbrech, aber Jo Kimmich auch nicht, ne? Ich glaube, der ist auch nicht besonders beliebt, war aufgrund seiner
der
Art,
ist
ne? Aber der steht vor Antonio Rüdiger und sagt dem, aber Bruder, du sagst nie im Gesicht, du sagst ihm mal hinten rum, wie so ein Mädchen. Hat er dem im Gesicht gesagt, ne? Also lass mal, der hat schon Eier, der kleine Mann.
Ja, wobei natürlich, ich glaube, Jo Kimmich auch einer ist, der gerne mal hintenrum was sagt.
Ja,
bei den Bayern zum Beispiel.
Sein,
ja. Naja, ist auch egal, aber das hat mich nur dann gewundert, weil die Story habe ich mitbekommen. Unter anderem Moukoko hat sich auch während der WM eher ein bisschen komisch verhalten und hat dann im Nachgang erzählt, er wäre jetzt Best Buddies mit jedem und alle anderen so, hä?
Ja,
ja, also Moukoko hat dann später bei Dortmund eben auch rausgehauen, dass er jetzt irgendwie krass mit allen, mit Leroy und Jamal abgehangen hat und die wussten von nichts. Also... Es ist teilweise faszinierend, was da abgeht. Aber das ist so Ökosystem Nationalmannschaft. Na, also, dass die nicht unbedingt jetzt brennen während der WM oder gebrannt haben während der WM, das war ja schon, also das hat sich so ein bisschen, ja, oder hat ist durchgesickert zumindest. Das ist ganz klar. Hat mich aber ein bisschen daran erinnert, dass zum Beispiel 74, was man da mittlerweile weiß, ne, da ist ja auch, also die Mannschaft war eigentlich tot bis zu diesem hier Beckenbauer, hat alle eingeladen und dann haben die sich da bei ihm im Haus so versammelt und haben dann nochmal so einen Schwur abgeleistet, haben gesagt, okay, wir müssen das Ding jetzt hier zu Hause gewinnen. Also es ist nicht das erste Mal, dass eine deutsche Nationalmannschaft irgendwie ein bisschen leblos daherkommt. Aber das ist natürlich die aktuelle Nationalmannschaft, jetzt nicht unbedingt so krass motiviert ist, das hat aber der DFB auch mit verursacht. Also muss ich meine, es liegt nicht nur an den Spielertypen selber, weil nicht im Verein sind die teilweise anders drauf. Nicht alle, aber einige. Aber ich meine, was hat der DFB in den letzten Jahren, Jahrzehnten geschafft? Nationalmannschaft irgendwie, Marketinglabel, reine weg, wenn du die Spiele verfolgst, zu Hause jetzt hier in Wolfsburg oder so, reine weg nur noch Erfolgsfans. Ja, es ist ja auch diese ganze Fanclub-Nationalmannschaft, was alles da entstanden ist. Du hast ja komplett Hardcore-Fans von der Nationalmannschaft entfernt und die Stimmung bei den Spielen ist nicht zu vergleichen mit Vereinsfußball einfach. Und das fährt
ja
auch die Spiele ab.
Aber Digi, das war so noch nie, ne? Machen wir uns nichts vor.
Aber es war aber mal anders. Also ich mache natürlich auch mal teilweise ein bisschen auf der anderen Seite falsch, ne? Also in den 90ern oder so, als dann halbe Blöcke nur Rechtsradikale waren quasi bei Nationalmannschaftsspielen oder WM 98 dann. Das war natürlich auch nicht gut, ja. Aber es war ein bisschen anders, ne? Zumindest war in den Kurven bei einer Nationalmannschaft hat man sich gefühlt, okay, es könnte ein Vereinsspiel sein. Mittlerweile. Denkst du, es ist eher so, Traditionsmannschaft von BVB spielt gegen die Traditionsmannschaft von Bochum irgendwie nochmal 90er-Jahre-Duell nach oder so. Also es ist schlimm und das färbt auch auf die Mannschaft ab. Und einige gehen auch nicht so motiviert rein, weil die irgendwie vom DFB und was da alles abläuft auch nicht wirklich überzeugt sind. Das weißt du, also einige Spieler sagen das mehr oder weniger auch hinter vorgehalten. Nein, das ist eine Mannschaft, ist einfach ganz komisch für die. Und es ist komplett anders als beim Verein, wo einfach irgendwie immer so Druck auf dem Kessel ist. Und bei der Nationalmannschaft ist immer so eine Wohlfühloase gewesen über Jahre hinweg. Deswegen bist du vielleicht auch nicht so motiviert. Ich meine, die Jungs sind alle, viele von denen sind sehr jung und die brauchen schon den Druck, den es beim BVB, bei Real Madrid, bei Arsenal und bei Bayern gibt. Die brauchen den einfach. Und den haben die bei der Nationalmannschaft jahrelang nicht gehabt.
Ja, aber gehen wir dann nicht, ist vielleicht jetzt ein anderes Thema, aber gehen wir dann nicht A, gesellschaftlich und B, auch mit unserer Kinderfußballreform nicht genau wieder in die falsche Richtung?
Ja, sowieso. Also ich glaube, das ist...
Da sind wir am Ende der
Nacht. Das ist ein anderes Thema.
Eine Sache, Pillow, die du angesprochen hast zu Hansi. Ich meine, er war so beliebt gewesen bei den Bayern, weil er da die Spieler so ein wenig... Ich sag mal, hat ihnen viel Autonomie gegeben. Ne? Und die haben auch dann gesagt, ey, der hat uns mal ein bisschen machen lassen im Vergleich zu Nagelsmann, der mal alles so ein bisschen besser wusste. Hat uns Hansi machen lassen. Aber es war natürlich auch eine komplett andere Mannschaft. Also 2020 war irgendwie Thiago Alcantara, war quasi der beste Spielmacher Europas. Und David Alaba und Jerome Boateng waren auf dem Leistungszenit. Also konntest die Jungs auch mal machen lassen. Aber bei der Nationalmannschaft musste ja ganz anders rangehen, weil ehrlicherweise sind da einige nicht gerade auf dem Leistungszenit momentan.
Ja, ist richtig. Ich habe immer so ein bisschen, ich meine, ich habe keinen Vergleichswert, ne? Das ist reine hundertprozentige Spekulation, aber ich habe immer so ein bisschen in vielen Situationen in dieser Doku den Eindruck gehabt, dass Hansi Flick vielleicht, weil er weiß, dass da überall Kameras sind, vielleicht nicht so der Hansi war, der vielleicht sonst ist oder war oder so, ich weiß nicht, das wirkte manchmal so aufgesetzt, wo ich mir denke, also das kann ja nicht, du bist ja der Typ, der du bist. So, und dann bist du bei Bayern München, ja, natürlich andere Voraussetzungen, anderes Spielermaterial, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber das hat ja gar nichts damit zu tun gehabt mit dem Eindruck, den du hattest, als er bei Bayern München war. Und deswegen, ich weiß nicht, wie viel da diese Thema überall, hier sind hier Kameras, irgendwie auch noch eine Rolle gespielt hat, ne? Und was auch total viele vergessen, ne? Ich ja auch, muss ich mir auch nochmal ins Gedächtnis rufen, der hat den besten Nationaltrainerstart aller Zeiten hingelegt, ne? Er hat 8 Siege aus 8 Spiele geholt. Und dann ist
er. Ziemlich absurd, also, ne?
Total absurd. Und dann aus den 14 danach noch 3 Siege oder so. Also ganz, ganz komischer Film. Ganz
und hat er selbst auch in dieser Situation übernommen, die ähnlich ist wie die gerade, ne? Als man gedacht hat, okay, Jogi Löw ist lange drüber.
Ja.
Da brauchen wir jetzt einen neuen. Und jetzt ist Hansi Flick eigentlich das Gleiche passiert, ne? Wo man schon so von Weitem sehen konnte, das Ding fährt gerade gegen die Wand.
Absolut. Ich meine, was du angesprochen hast, ist vielleicht schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Also erstmal, das ist sogar bei Podcast ja ein Thema, was ich vor kurzem mal in einem anderen Podcast gehört habe, die gesagt haben, wir machen kein Video, weil Video ändert alles ein bisschen, wird eben mehr zur Performance dann, als wenn man jetzt nur Audio hat zum Beispiel. Also das ist vielleicht auch bei einer Nationalmannschaft dann so, natürlich die Kameras sind da. Und Hansi Flick ist eigentlich bekannt dafür gewesen, dass der der ist ultra kompetitiv, der schlägt auch mal ein Loch in die Wand, wenn er irgendwie abends beim Skat verliert. Also so ist eigentlich Hansi Flick immer gewesen. Okay. Und ich kann natürlich, habe auch schon gedacht, vielleicht hat er dann gedacht, okay, ich muss mich ja etwas zurückhalten, dass ich denke, ich bin komplett Banane. Weil, auch wenn er 3-3 spielt und irgendwie verliert, dann rastet er aus quasi oder schreit dann rum, noch in der Kabine, dass er da verloren hat. Das macht ihn jetzt nicht zum schlechten Menschen. Der ist einfach so ein bisschen, total angestellt. Der will immer gewinnen, alles. Und solche Leute gibt es ja, was ja an sich nicht schlecht ist für einen Fußballtrainer insgesamt, ne? Lieber so als eben so, ist mir alles egal. Aber es kann natürlich sein, dass er vielleicht gedacht hat, okay, ich muss hier ein bisschen aufpassen und ich muss mich hier anders verhalten und ich muss hier sehr medienwirksam sein. Und was ich auch aus den Ausschnitten, die ich gesehen habe, wenn er dann mal irgendwie so emotional wurde, wirkte das ihm sehr unauthentisch und eigentlich ist das irgendwie anders bekannt, dass er dann schon auch frei Schnauze redet. Ist vielleicht auch so eine Sache, hat sich auch eingeschränkt, da Hochdeutscher zu reden, was ich gesehen habe. Auch so ein Ding. Weil nämlich, wenn Hansi mal ausrastet, dann kommt der Schwabe ganz schön durch.
Habt ihr euch eigentlich gewundert, dass er nicht gegangen wurde oder gegangen ist nach der WM? Weil die Doku endet ja mit der Frage, hast du jemals daran gezweifelt, das Projekt weiterzumachen? Dann gibt es so eine schöne Sequenz, ob die bewusst war oder gespielt, wo er so nachdenkt in die Kamera und mit einem klaren Nein antwortet. Wenn man heute darauf guckt, und das ist Kapitel 2, dieser Situation, das sind diese Spiele, die wir jetzt haben. Das eine, das gelaufen ist, das andere, das wahrscheinlich gelaufen sein wird, wenn ihr das hier hört, mit neuem Trainerstab. Aber eigentlich kommt die Entscheidung, Flick und Nationalmannschaft voneinander zu trennen, doch 8 Monate zu spät, oder?
Das weißt du heute, ne?
Ja, aber wenn man das geguckt hat und Herr Dr. Heckner.
Aber das hat man ja letzte Woche erst geguckt, nicht vor 8 Monaten.
Ja, aber Dr. Heckner weiß das ja schon seit 8 Monaten, was da passiert ist.
Ja, aber du weißt doch, wie es beim DFB ist. Also erstmal gestehen die sich selber ungern Fehler ein. Als Hansi Flick Nationaltrainer wurde, war das quasi die Königsverpflichtung. Man holt einen, der lange beim DFB war. Der war Co-Trainer bei der WM 2014. Hat mit Bayern die Champions League gewonnen. Und jetzt kann man den aus dem Vertrag quasi rausbekommen. Einen Deal mit den Bayern gemacht. Er geht weg, er wird Nationaltrainer. Perfekte Lösung, 4-5 Jahre, bevor man vielleicht Klopp holen kann. Also da hat man sich ja beim DFB auf die Schulter geklopft. Und Hansi Flick ist der erste Trainer in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes, der entlassen wurde. Es wurde noch nie jemand entlassen. Selbst Erich Ribbeck hat damals von sich aus gesagt, ich gehe.
Stimmt, das stimmt ja so krass. Hansi Vogt auch.
Ja, also alle.
Berti Vogts war nicht.
Berti Vogts, ja. Die sind alle dann von sich aus gegangen. Ich meine, ja, Rudi Völler 2004, Erich Ribbeck 2000, die wären wahrscheinlich entlassen worden, aber die haben dann irgendwie gesagt, ich gehe jetzt, ist okay, es ist vorbei. Hansi Flick wollte ja nicht gehen, Hansi Flick wollte da bleiben. Und da hat man sich dazu entschieden, ihn zu entlassen, was vielleicht in anderen Nationalverbänden gang und gäbe ist. Also die Engländer schmeißen dann immer ein Saufgeld raus, wenn es nicht läuft. Aber beim DFB ist man eigentlich, das ist so eine Bruderschaft und die hängen da, sind nah beieinander. Hansi Flick ist einer von denen gewesen. Ne? Muss ja überlegen, wo der herkommt. Der war Trainer bei Hoffenheim, als die noch in den Niederungen waren. Dann Red Bull Salzburg. Dann Co-Trainer von Löw gefühlt 100 Jahre. Ich meine, er ist groß geworden mit dem DFB, er ist in diesen Strukturen komplett drin. Also das ist ja auch so, die haben jetzt quasi einen Buddy von denen entlassen, mehr oder weniger. Also so sehen es einige ja auch. Ja, und das ist nicht so einfach.
Wir haben diese beiden Spiele und da fangen wir mal an. Und ich finde, da hast du, Pillow, einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich weiß aber nicht, ob du den so gemeint hast, dass man ganz klar differenzieren muss zwischen dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der WM, was da dokumentiert ist, und es hätte unter bestimmten Parametern funktionieren können, inklusive einem Spiel gegen Japan, das man 70 Minuten lang ja eigentlich ganz gut sogar dargestellt hat, und es am Ende dämlich auch durch eine 1-gegen-1-Situation, muss man leider am Ende so sagen, individuell verliert, was auf dem Niveau nicht passieren darf.
Ja, jetzt gab's immer Schlotterbeck die Wurst.
Ja, genau. Jetzt gab's am Donnerstag ein Spiel, wo danach Bundestrainer Hansi Flick gesagt hat, man darf ja auch nicht vergessen, die Japaner, die haben die Basics. Deswegen sind die 90 Minuten besser als wir. Wo ich so herrliche Tweets rausgesucht habe, wollen wir also zusammenfassen, dass der Zweitligastürmer von Fortuna Düsseldorf mehr Basics hat als der Innenverteidiger von Real Madrid. Peter, hast du es gesehen? Du bist näher als wir alle mittlerweile am Profifußball dran. So. hast du dieses Spiel gesehen? Was war dein Gefühl, als du 90 Minuten lang Japan gegen Deutschland geguckt hast?
Ja, wieso Spoiler? Ich habe es nicht gesehen. Also nicht live, ich habe mehrere Wiederholungen angeguckt. Aber ich fand auch, es war schwer, es rauszuheben, der wirklich eine gute Figur gemacht hat. Ich glaube, wir haben ja auch unsere WhatsApp-Gruppe piekt ja eigentlich auch immer während solcher Highlight-Spiele. Deswegen ich dann das irgendwie noch nebenbei auf dem Handy anmache, dann das Spiel. Also in dem Sinne habe ich es so dann verfolgt. Und ich glaube, da waren wir uns ja auch schon einig, angefangen bei der Aufstellung, wie sie verkündet wurde, bis hin eben dann zu den einzelnen Ergebnissen, dass das richtig schlecht läuft. Und ich glaube, schlussendlich dann, als dann auch der Anschlusstreffer nicht belohnt wurde, sonst immer noch schlimmer wurde, da war klar, das wird richtig ungemütlich für Hansi Flick. Und ich glaube, wir haben davor auch schon die Witze gemacht. Oder ich glaube, war Ace oder einer von uns, der auch vorher schon reingeschrieben hatte, wer wird nächste Woche eigentlich so ein Trainer vorgestellt?
Beim Gucken war es für mich vorbei. Konstantin, hast du das auch so quasi, also war klar, dass er sowieso geht mit Veröffentlichung der Doku, oder war es dir erst klar, als du das Spiel gesehen hast?
Nein, also die Doku, ich glaube auch nicht, dass der DFB jetzt da dem Ganzen so viel Gewicht beimisst. Also das muss man, glaube ich, ein bisschen ausblenden. Das Problem war, Spiel lief komplett natürlich schlecht und er hat wieder viel ausprobiert, es hat wieder nicht geklappt. Ne? Ist ja auch die Frage jetzt zuletzt, er hat ja teilweise während den internationalen Pausen, wenn drei Spiele waren, hat er quasi drei Spiele, drei verschiedene Formationen und Gündogan mal auf der linken Seite, was dann auch wirklich Fragen aufgerufen hat intern, was er sich dabei alles gedacht hat. Jetzt hat er Kimmich irgendwie auf rechts wieder gestellt, Schlotterbeck spielt Linksverteidiger. Also es war ja alles so ein bisschen throwing mud against the wall and look what sticks. Ist natürlich, kann man mal machen, aber ab einem gewissen Punkt wird es dann langsam, wirkt es erratisch und sein ganzes Vorgehen wirkt es so. Plus dann das RTL Postgame-Interview, als er dann noch so kurzzeitig so getan hat, wie ja, eigentlich machen wir das alles ganz gut.
Ja.
Das ist natürlich dann irgendwann in der Außendarstellung auch nicht mehr irgendwie tragbar gewesen. Und ab einem gewissen Punkt hast du dann Rudi Völler als Sportdirektor, und wir wissen ja, wie Rudi Völler ist, wenn der einmal dann entscheidet, dass das jetzt einfach vorbei ist und dass es nichts wird, dann hat Rudi Völler eine Meinung und die wird er auch nicht mehr ändern. Und andere Verantwortliche beim DFB haben dann auch irgendwann gesagt, das wird jetzt nichts mehr, das geht jetzt komplett hier in die Hose. Zumal ja sogar beim Deutschen Fußballbund so ein wenig intern die Angst besteht, und ich glaube, die wollen das jetzt erlenken mit dem Völler-Trio da, dass die gegen Frankreich 10 Uhr abgeschossen werden. Also ich meine, ehrlicherweise, es ist nicht komplett ausgeschlossen.
Also, aber auf das Frankreich-Spiel kommen wir gleich, ne? Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu.
Ich sag
ja,
mal, aber also die haben das Japan-Spiel gesehen und denken dann
Zu Recht.
Ja, also da kommst du Angst. Ne? Das ist wie wenn du verlierst 1-4 gegen Bochum und spielst am nächsten Spieltag gegen Bayern. Ich weiß nicht, warum ich dir da Bochum einschieße, aber du denkst dann, ey, wir gehen da 10-0 unter. Also.
Ja, ja.
Und
ja,
das ist ja auch in die. Und man muss immer bedenken, das abschließend noch. Dem DFB, selbst Rudi Völler, der ja nicht unbedingt jetzt der Meister der Außendarstellung ist, aber beim DFB, den Verantwortlichen, ist da die Außendarstellung des Verbandes und der Mannschaft extrem wichtig. Und es hat einfach nicht mehr gestimmt. Und 1-4 gegen Japan, da sehen die den sportlichen Effekt und das sportlich Negative, aber die sehen auch, ey, wir machen uns hier zur Lachnummer. Und das ist beim DFB einfach dann so der Make-it-or-break-it-Point. Und an der Stelle war dann Hansi Flicks Zeit vorbei. Wäre es 2-2 ausgegangen gegen Japan, wäre Hansi Flick immer noch Bundestrainer.
Interessanter Take. Jetzt kommt der Fußball-Fan Pillow, der nach eigenen Worten so viel Nationalmannschaft-Beschäftigung gemacht hat wie seit 4 Jahren oder in den letzten 4 Tagen wie sonst in 4 Jahren. Du hast Doku geguckt, du hast Spiel gesehen und da sind wir relativ deckungsgleich. Ich mache heute ein bisschen mehr Moderator in dem ganzen Ding. Ich habe es geguckt und dachte mir genau das, wenn er das Ding verliert, dann ist er weg. Einfach, aber auch auf Basis dieser Doku und auf dem, was ich da für ein Bild vom vom Bundestrainer hatte. Oder?
Ja, absolut. Nein, aber ja, auch ohne die Doku wäre das klar gewesen. Ne? Also der hat vor dieser Länderspiel-Unterbrechung, nenne ich es jetzt mal, hat er klipp und klar solche Sätze gesagt wie, ne, jetzt ab jetzt zählt nur noch jetzt Leistung, jetzt machen wir keine Experimente mehr. Dann wird Goretzka zum Bauernopfer gemacht, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass das keiner so richtig nachvollziehen kann und so weiter und so fort. Dann macht er wieder Experimente mit Schlotterbeck auf links, und mein Fußballwissen ist so groß, wie es ist und auch so groß, wie es nicht ist. So, ne? Aber das Erste, was ich bei uns in der Gruppe geschrieben habe, Schlotterbeck auf links ist zum Scheitern verurteilt. Teil der Weide ist dann aber auch, dann kommt irgendwie in den 60. Gosens und der macht denselben Scheißdreck. Ne? Also machst du das auch wie, machst du das verkehrt. Und wir hatten ja letzte Woche gesprochen, das war abzusehen, aber aus meiner Sicht auch ohne die Doku, wenn das jetzt nochmal in die Hose geht. Da haben wir aber noch von beiden Spielen in Summe gesprochen, ne? Japan, Frankreich. Und ich bin absolut bei Konstantin, wenn wir da irgendwie mit einem 2-2 rauskommen und dann, ne, in der zweiten Halbzeit einen ordentlichen Fußball spielen, dann wird der Dienst noch auf der Bank sitzen. Und das wäre dann vielleicht auch okay, ne? Und aber vielleicht wird das dann auch nur das Unvermeidliche aufschieben. Aber überrascht hat mich das nicht. Ich persönlich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass er in der Nacht noch selber zurücktritt. Das wäre ein ehrenvoller und stilvollerer Abgang gewesen aus meiner Sicht. Weil also an dem Spiel kannst du nichts mehr schönreden. Ne? Ja, du hast da, fängst die ersten 3-4 Minuten gut an, spielst mal ein bisschen schönen Fußball, dann siehst du, dass Leroy Sané sich auf einmal auf die Fahne geschrieben hat, so, ich mache jetzt hier mal was, mir ist das anscheinend doch wichtig. Das sah auch von ihm allein isoliert betrachtet echt gut aus. Aber dann macht eine Hälfte der Mannschaft macht nie mit und dann ist er zum Scheitern verurteilt. Und bleiben wir bei der Wahrheit, wenn Ter Stegen dann nicht nochmal 2-3 Dinger krass rausholt, wo die alleine auf den zurennen, dann kriegen wir 5-6-7 Dinger oder so. Ne? Und dann ist er aber richtig am Duster.
Ja, also ich finde, das ist der wahrscheinlich traurigste Moment Nationalmannschaft seit 20 Jahren. Und hast du, Konstantin, eigentlich ein ähnliches Bild auch von dieser Mannschaft? Oder hast du schon hast du zwischendurch immer Hoffnung gehabt, dass dieser Rekord, mir fehlt das Wort gerade, die Rekordserie von Hansi Flick zu Beginn auch Fundament hatte, dass wir also da im Prinzip ganz gut aufgestellt sind auf dieser Position? Oder kannst du jetzt klugscheißerisch hinten raus sagen, ich habe es immer gewusst, dass der Fußball seit 5 Jahren oder seit 2018 im Prinzip dem Untergang geweiht ist?
Ja, es ist natürlich ein gradueller oder ein Niedergang jetzt gewesen zuletzt. Und also der Start von Hansi Flick war okay, da hat man aber auch ein, zwei, drei Spiele auch erlenkt. Da war man echt nicht so stark gewesen, hat dann eben einfach viel Ballbesitz gehabt, hat eine Einzelaktion gestartet. Und natürlich war das auch noch 2021 der ein oder andere. Wenn wir zum Beispiel auf die Bayern-Offensiven schauen, die waren da ganz gut in Form. Ne? Es ist dann auch nochmal ein bisschen schlechter geworden bei denen. Aber jetzt mal auf die komplette Nationalmannschaft betrachtet, jetzt zuletzt, ich meine, hat man eigentlich nur noch gegen Graupenteams gewonnen, sorry, Oman und Peru, ja, okay, würden aber auch gegen VfL Wolfsburg verlieren. Und dann gegen Italien gab es dieses eine 5-2 Spiel, wo ich dann alle gedacht habe, das ist jetzt hier Nations League, wir gewinnen gegen Italien 5-2. Ja, Mancini hat alle spielen lassen, die da nicht dabei waren bei der WM. Also, das war, also ich meine, ist natürlich dann auch ein cooler Sieg gewesen gegen quasi die B-Mannschaft von Italien. Also insgesamt hat sich dieses Bild bei mir nicht verändert. Die ganze Sache ist einfach die, dass ich glaube, wenn ich auf die Nationalmannschaft schaue, du hast im Vergleich jetzt zu 2014, ne, sehen wir dann nochmal, ja, 2014 sind wir Weltmeister geworden, war alles super. Ja, aber die Qualität ist einfach eine ganz andere. Die ist viel, viel niedriger als damals. Nicht, dass jetzt die Breite nicht da wäre, aber 2014 hattest du auf 11 Positionen 10 mit Top-Besetzung plus Hövedes, der Linksverteidiger war und der dann ein super Turnier gespielt hat. Und du hattest noch mehrere Spieler, die quasi wie gemacht waren für eine Nationalmannschaft, weil Thomas Müller und Mesut Özil zum Beispiel, die hat es nicht gestört, wenn sie mal auf einer komischen Position oder einer komischen Rolle gespielt haben. Mesut Özil war quasi links außen während der WM und es hat ihn nicht gekratzt, weil er damals einfach auf dem Zenit seiner Schaffenskraft war und einfach jede Position quasi spielen konnte. Den ist er auf der 8 stellen können, hat er trotzdem gut gespielt. Und Thomas Müller sowieso, der konnte sich jede Position und jede Rolle so für sich zurechtlegen, dass es alles gepasst hat. Und heute hast du eine Mannschaft, die besteht aus sehr, sehr vielen guten Rollenspielern, aber die funktionieren nur in ganz bestimmten Systemen und die sind sehr sensibel, wenn sie plötzlich in einem neuen System spielen müssen, wenn sie unter neuen Voraussetzungen spielen müssen und eigentlich musst du die immer so integrieren und du musst ein System quasi um die herum bauen. Also sehr Gnabry zum Beispiel braucht Ewigkeit, bis er sich an irgendwie eine neue Umgebung gewöhnt, neues Spielsystem gewöhnt und so weiter. Den kannst du dich einfach auf verschiedene Bremen Positionen stellen. Und das hat aber die ganze Zeit gemacht.
Aber so das ganze System.
Richtig. Ja, und anderes Niveau, und da ist das System mehr oder weniger auf ihn zugeschnitten und dann hat es geklappt. Und bei den Bayern, wenn das dann lange einstudiert wird und wenn dann Hansi Flick Zeit hat oder wenn vielleicht auch Thomas Tuchel Zeit hat, dann spielt Gnabry auch gut. Aber bei der Nationalmannschaft einfach, ey, 3 Trainingseinheiten, alle angereist, du heute, mir rechte 10. Dann ist da, das funktioniert, dann steht Gnabry auf dem Platz wie Falschgeld, weil er gar nicht weiß, was er jetzt eigentlich machen soll.
Ja,
also, ich hänge mich jetzt nicht an einem auf, ne, aber auch andere. Ja, also selbst ein Kimmich braucht, den kannst du nicht einfach irgendwie hin und her schieben, dann macht das dann einfach so. Das sind alles sehr sensible Spieler. Und ich meine jetzt nicht von der Persönlichkeitsstruktur her, sondern einfach so, wenn es um so Abläufe geht, auf dem Niveau, taktisch, Verständnis. Das ist nicht zu vergleichen mit der 2014er Mannschaft, weil das gerne so getan wird. Also wie gesagt, Müller und Özil und auch Toni Kroos zuweilen, die haben sich das dann mehr oder weniger intellektuell so zurechtgelegt, sodass sie es dann einfach umsetzen konnten, weil ja Joachim Löw jetzt auch nicht unbedingt der krasseste Inputgeber war zu der Zeit. Aber die haben das selber hinbekommen und die aktuelle Nationalmannschaft ist nicht unbedingt dafür gemacht und die funktionieren deshalb im Verein auch allesamt besser. Also auch, wir werden sehen, Robin Gosens funktioniert bei Urs Fischer einfach besser, weil der dem ganz klar sagt, was er zu tun hat.
Es ist auf jeden Fall sehr interessant, was du da beschreibst. Ich bin
ein weiterer großer Unterschied zur 2014er Weltmeistermannschaft und jetzt ist, das muss vielleicht auch nochmal gesagt werden, und ich finde, da ist fußballerisch ein bisschen das Unheil der letzten Jahre mit angefangen. 2014 waren wir noch eine Mannschaft, die nicht so übertrieben über den Ballbesitz kam, wie wir es nach der WM 2014 machen. Ne? Da haben wir immer noch ganz viel Wert darauf gelegt, dass im ersten Step erstmal die Defensive spielt, dass wir gute Umschaltmomente haben mit den schnellen Flügelspielern, die wir hatten und so weiter und so fort. Guck dir mal einen Großteil der Tore zum Beispiel vom 7-1 gegen Brasilien an und so. Ne? Da haben wir nicht irgendwie 5 Minuten um 16 herumgespielt und dann irgendwann den einen Steckpass und dann schiebt einen rein. Ne? War ein anderer Fußball. Und danach war dann aber Deutschland Weltmeister und jetzt gibt es einen anderen Anspruch und eine andere Spielidee und dann ging es in Richtung Ballbesitz und damit ging das Dilemma los. Ne? Auch nochmal an der Seite reingeschoben. Ja,
und ich wollte eben mit einem anderen Thema kommen, was mir halt aus der Doku aufgefallen ist und was, wenn man dann so ein bisschen drauf guckt und auch aus den Interviews das liest, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Zweitligastürmer Niklas Füllkrug zu den charakterstärksten Spielern eines WM-Kaders gehört.
Ja, Digga. Sorry, wenn ich... Ja, sag nee, du das.
Also ich spiele nur euch die Bälle zu, aber meine 3 Cent sind, ich weiß, warum Werder Bremen die zweite Liga überlebt hat und warum wir in die Bundesliga hochgekommen sind. Und das liegt an, ne, Niklas Füllkrug und dem, also sowohl nach innen als auch nach außen gespielten Selbstbewusstsein, das er an den Tag gelegt hat und womit er mit anderen Leuten eine ganze Kabine so ein bisschen infiziert hat. Und ich glaube... Das kann der auch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Es ist aber erschreckend, dass in den entscheidenden Momenten, ich bin kurz wieder bei der Doku und dann sind wir aber auch ein bisschen bei dieser Situation, die ich auf dem Platz erlebt habe, wenn du in bestimmte Situation, dass wir der einzige Leader, den man in der Nationalmannschaft, oder zwei sind es vielleicht, der eine ist Antonio Rüdiger hinten, der aber auf dem Platz nicht redet und der zweite ist
der sagt auch nichts.
Genau. Ja. Und der zweite ist Joshua Kimmich, der die ganze Zeit versucht zu reden, aber so ein bisschen halt offensichtlich in dieser Mannschaft den Charme von der Kartoffel in der Klasse hat, den keiner leiden kann und der unbedingt immer Klassensprecher werden möchte. Und das ist wie in der Doku. Aber ich muss sagen, ich habe aus der Doku zum Beispiel für mich Joshua Kimmich anders abgespeichert jetzt. Ich finde, okay, Bruder, ich verstehe genau, was dein Ziel ist. Du kommunizierst es nicht ganz geil, aber ja, dir geht's einfach nur darum, diesen Adler auf der Brust mit Stolz durch die Gegend zu tragen und wie mein großer Bruder Basti Schweinsteiger dafür zu sorgen, dass wir alle eine Einheit werden. Du bist aber nicht der Typ dafür. Und dann hört's auf. Und dann kommt kein Gnabry, kein Sané, kein Bam, 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 alle vollkommen egal. Und dann kommt auf einmal Niklas Füllkrug und übernimmt innerhalb von kürzester Zeit die Nationalmannschaft. Charakter ist das größte Problem dieser Truppe wahrscheinlich.
Ja, absolut. Also du kannst, das kann absolut nicht sein, da flankiere ich deine Aussagen mit, kann absolut nicht sein, dass du da vorm Spanien-Spiel, do or die Spiel, make it or break it, geht um alles. Kann nicht sein, dass der 4 oder 5 Länderspiele auf dem Buckel hat, sich da hinstellt und im Kreis die Ansprache, die er total gut macht, ne, müssen wir gar nicht drüber reden, die macht da richtig gut. Kann nicht sein, dass derjenige ist, der die Ansprache hält. Auf gar keinen Fall.
Oder? Du hast schon genickt die ganze Zeit, das heißt, du bist meiner Meinung.
Nee, natürlich. Also das ist auf alle Fälle ein Problem. Ich habe auch genickt bei Jo Kimmich, weil er ist einfach ein schlechter Kommunikator und wie du schon sagst, er ist einer, der will immer Schülersprecher werden und das ist auch ein Unterschied zu 2014 zum Beispiel. Also Basti Schweinsteiger war der Führungsspieler, aber der wollte nicht Klassensprecher werden. Basti Schweinstein war eher so der coole von der Ecke mit der hotten Freundin, aber der trotzdem irgendwie der Anführer war bei allen. Ne? Also das ist schon ein Unterschied als jetzt das, was wir jetzt aktuell in der Nationalmannschaft sehen. Einige sind komplett natürlich klar, die brauchen Führung. Also Kai Havertz hast du angesprochen, ist ja immer selbst die Kai Havertz sitzt intern sind immer, dass immer alle denken, ja, wir haben ein bisschen stoned. Das ist kein Witz, das war bei Chelsea immer so intern. Was macht eigentlich Kai Havertz die ganze Zeit in seiner Freizeit? Aber das ist jetzt keine üble Nachrede, das ist einfach so der Witz, der immer bei Chelsea so gemacht wurde, einfach was ist mit Havertz? Ist der immer stoned, so nach dem Motto, weil er immer so ein bisschen gleichgültig gegenüber von allem wirkt. Aber natürlich trotzdem immer gute Leistung bringt, da er braucht Führung. Und ja, die alte Führungsgarde, die es mal gab, und selbst in Thomas Müller auf seine eigenwillige Art ist er trotzdem ein Führungsspieler gewesen, Schweinsteiger auch und Toni Kroos, der jetzt nicht unbedingt der Lautsprecher ist, aber der hat trotzdem jeder zugehört, wenn der geredet hat. Ne? Ist ja auch so eine Sache. Du musst ja nicht wie Jo Kimmich alle anschreien, sondern du kannst ja auch einfach auf eine andere Art und Weise Autorität ausstrahlen, was Toni Kroos zum Beispiel sehr gut gemacht hat in seiner Zeit. Und bei dem hat auch noch keiner geglaubt, dass der jetzt irgendwie eine Nervensäge wäre.
Ich möchte gerne ab jetzt in diesem Format hier jede Woche einmal darauf hinweisen, wie dumm der deutsche Fußball war, dass er den Wert eines Toni Kroos einfach angefangen bei Bayern München und Uli Hoeneß einfach nicht verstanden hat, dem erfolgreichsten Fußballer in der Geschichte dieses Landes, dem abzusprechen, dass er da nicht richtig seine Rolle auf dem Platz gespielt hat, was immer wieder passiert. Und damit auch das sind Punkte für mich, wie du die deutsche Nationalmannschaft
in den Jahren zumal, ich meine, ist interessant, dass doch Toni Kroos hat Respekt gehabt in der Kabine von Real Madrid. Also wo noch mal die Egos, also wir reden von vor ein paar Jahren, als noch CR7 dort war und ne, als die komplett, weißt du, Gareth Bale, CR7, Modric, Groß, Casemiro, Sergio Ramos und so weiter. Also als da mehr Ego, da brauchst du eigentlich drei Privatflieger, um die ganzen Egos erstmal reinzupacken bei Real Madrid, wenn die auf Auswärtsreise waren. Aber trotzdem hatte Toni Kroos Respekt in der Kabine. Also trotzdem hat dann Gareth Bale die Klappe gehalten, wenn Toni Kroos was gesagt hat.
Aber das ist am Ende ist Toni Kroos selber zurückgetreten. Ne? Also da kannst du jetzt nicht irgendwie noch und ne, also er war 2018, als wir rausgeflogen sind in der Vorrunde, war er auch dabei. So, ihr habt recht, ne? Aber da sind jetzt, weiß ich nicht, also das sind Sachen, die ihr heute nicht mehr beeinflussen kannst. Und ich finde auch, dass du Jo Kimmich, ne, ist alles richtig, was ihr sagt, aber einen Vorwurf kannst du ihm nicht machen, ne? Also ja, der wirkt so, wie er wirkt und der redet so, wie er redet und das ist, also der unbedingt Klassensprecher werden will, ist ein besseres Bild, könnte ich nicht skizzieren, aber macht halt auch sonst keiner, ne? Von daher ist das, glaube ich, der eine, dem er da, der meint es nur gut, der kann das halt nie besser, ja, und wenn kein anderer macht, dann macht er das halt, ne? Und dann ist das so.
Ja, Toni, Jo Kimmich wäre eben besser aufgehoben in so einer Nationalmannschaft wie vor ein paar Jahren, ne? als er quasi noch andere Führungsspieler sind und erst dann so ein bisschen der Gattuso in dem Team oder sowas, der so komplette Intensität reinbringt, aber der jetzt nicht unbedingt der Kapitän sein muss, ne? Sondern das ist so einer, einer, der packt noch eine Blutgrätsche aus und das ist unser Mann für die Arbeit und der kann auch mal eine Ansprache halten, aber ist jetzt nicht, auf ihm lastet nicht die Führungsverantwortung wir halten ihn so ein bisschen vielleicht mal an der kurzen Leine, wenn es mal ein bisschen Überhand nimmt, da wäre Kimmich besser aufgehoben. Kimmich war auch besser aufgehoben ja von vor ein paar Jahren bei den Bayern noch, als er nicht dieser Führungsspieler war, als so Typen, selbst wie Boateng oder Müller und so weiter, als die auch eine andere Rolle gespielt haben. Da war Kimmich eigentlich sich besser aufgehoben, weil er war wichtig, aber war jetzt nicht überwichtig und da ist er normalerweise besser. Mittlerweile hat er eben auch so jetzt bei den Bayern und bei der Nationalmannschaft denkt er eben, er muss jetzt alles, das ist jetzt seine Zeiten, er muss jetzt hier durchziehen und übertreibt eben da ein bisschen und macht das hier aber auch, also das muss man auch sagen, Jo Kimmich hat sich ja da doch auch schon viele Feinde gemacht, im Übrigen auch abseits des Rasens.
Was kannst du uns denn da erzählen?
Naja, sein PR-Berater ruft bei jedem Medienhaus und bei jeder Redaktion an, wenn es einen negativen Artikel über Jo Kimmich gibt zum Beispiel. Immer. Ja. Überall. Und das ist mittlerweile deutschlandweit bekannt und das ist ja auch so diese Rottweiler-Mentalität, die abseits des Platzes, auch im Verein, bei den Bayern, Kimmich ruft ständig bei allen möglichen Leuten, bei Marco Neppe und Co. überall an und will da das und dieses und jenes und im Vorstand, dann will er mit denen reden. Er ist eben einfach übermotiviert und überehrgeizig. Und ab einem gewissen Punkt wird es dann selbst im Profifußball schwierig, ne? Also selbst ein CR7, auch wenn der komplett überall ultra ehrgeizig war, aber irgendwann war dann auch mal gut, ne?
Kapitel 3. Dazu kommen wir gleich. Vorher möchte ich aber kurz den Break benutzen, damit der gute Pillow Neues vom besten Partner der Welt erzählen kann.
Jetzt?
Ja, wie heißt der?
Ach, wie der heißt. Ja, das, boah, meinst du, das wissen die mittlerweile alle. Nee, der heißt nämlich EA Sports. It's in the game. Machen wir aber diese Woche kurz. Als wir letzte Woche auf die Top 20 Ratings geguckt haben, das war anscheinend ein Leak, weil die offizielle Mail dazu ist erst heute rausgegangen. Und dann sind es auch nicht die Top 20, sondern die Top 24, weil noch vier mehr Spieler mit einem 89er Rating dazu kommen.
Geil, dass wir letztes Mal über einen Leak gesprochen haben.
Das ist auch sehr schön, ja.
Ohne es zu wissen. Ne? Ich war auf Twitter und habe die Dinge, und die sahen so offiziell aus, da habe ich nicht weiter hinterfragt. Stimmen aber auch, ne? Also war ein valider Leak, sagen wir so, aber mit einem 89er Rating kommen noch Vini Junior dazu von Real Madrid, sowie Rodrigo und die anderen beiden Kollegen und Kolleginnen. Da war noch ein männlicher und eine weibliche Spielerin, habe ich leider vergessen. Aber viel mehr gibt's da für diese Woche nicht zu erzählen. Aber ab morgen, also morgen im Sinne von heute von der Aufnahme aus gesehen, ab Dienstag werden alle Ratings der einzelnen Ligen veröffentlicht, bis einschließlich Ende der Woche Samstag. Heißt, da können wir nächste Woche nochmal einen etwas größeren Block drüber machen und können uns mal über gewisse Ratings, die wir entweder gut finden oder die wir vielleicht auch nicht nachvollziehen können, da lässt EA sich ja auch immer hier und da mal was ganz Besonderes einfallen. Ja, ich erinnere damals an die Karten von Emre Can und Fabinho. Das gucken wir uns dann mal im Detail nächste Woche an, aber ansonsten gibt es da für diese Woche, glaube ich, nichts Weltbrechendes mehr zu verkünden, außer die Tatsache, dass wir uns mit Riesenschritten der Veröffentlichung von EA Sports FC 24 nähern. Ein paar Wochen da nur noch, diesen Monat
kann ich,
noch.
Kann ich schon mal announcen, auch wir werden dieses Jahr wieder einen Backspin, in diesem Fall FC 24 Cup spielen. Bei dem Pillow nicht teilnehmen möchte als Spieler. Aber
wann ist der nochmal?
Als Coach am 26. Das darf ich jetzt nicht erzählen.
Schreib mir gleich. Weil dann bin ich nie im Urlaub. Dann komme ich als Coach, habe ich ja gesagt.
Ja, du musst als mein Coach vorbeikommen.
Ja, ich bin nicht im Urlaub, dann komme ich als Coach.
Schreib mir mal eine WhatsApp.
Ja, ich mache. Ach, willst du auch vorbeikommen?
Na, wenn ich Zeit habe. Weißt doch, ich bin für alle Schandtaten, für allen Scheiß zu haben.
Okay.
Darf man so SCH-Wörter überhaupt hier sagen im Podcast?
Absolut.
Hier darfst du alles. Hier darfst du auch.
Fucking geil.
Ja,
genau. Das ist ein Wochentag, ne?
Genau.
Ja, okay, guck mal.
Musst du Termine nach Hamburg legen an dem Tag?
Ja, ich krieg schon was hin.
Ja, sehr gut. Finde ich immer sehr gut. Aber da werden wir auch berichten. Ich werde wieder ein großes Ensemble an Rappern einladen, Rapperinnen einladen. Und wir spielen Titel aus. Und ey, ich sag's, das wird lustig, glaube ich. Wir haben ein gutes Ding. Und die Mission muss ja schon so ein bisschen sein, mit vereinten Kräften dafür zu sorgen, dass Shadow nicht nochmal gewinnt. Wie wir das machen, finden wir dann raus. Und das Ganze werden wir natürlich dokumentieren für euch. Denn auch wir wollen, dass ihr transparent dabei seid, wenn wir versuchen, den besten FC-Spieler der Hip-Hop-Szene herauszufinden. Der DFB Kapitel 3 hat an irgendeiner Stelle sich überlegt, wir schmeißen Hansi Flick raus. Was sagt ihr zu der Suche nach dem Nachfolger bis zum heutigen Tag, bis zum jetzigen Standpunkt?
Herr Pillow. Also erstmal natürlich Zeitpunkt der Veröffentlichung der Entlassung. Ne?
Ich bin so sauer gewesen. Hat einer von euch also Basketball-WM-Finale geguckt?
Ich habe es auf jeden Fall auch gesehen. Und dann war noch 2 Minuten auf der Uhr, glaube ich. Und man dachte sich so, der deutsche Basketball überhaupt, glaube ich, erstes Mal Halbfinale, dann eben auch erstes Mal Finale und Riesending. Und
der größte Erfolg in der Geschichte des Basketballs in Deutschland. Und was macht der DFB?
Und der böse DFB.
Wir sind der Nationalsport, ne? Wir sind das Ding hier und announcen das mal. Also halbe Stunde später hätte schon gereicht. Aber
darf ich euch ganz ehrlich was sagen? Darf ich euch ganz ehrlich was sagen? Heult leise.
Es geht nicht um Heulen, es geht um Respekt.
Das hat doch 0,0. Gibt noch eine kleinere Zahl als 0,0. 0,0 Einfluss darauf gehabt, auf den Moment der Basketballmannschaft.
Ja, aber auch nicht auf den Moment des DFBs. Also die hätten ja auch eine Stunde später machen können.
Aber die kochen doch eine ganze...
Push 1, Hansi Flick entlassen, Push 2, Deutschland ist Weltmeister.
Ja, dann schreit doch die Kicker-App an, aber noch nicht den DFB. Die kochen doch eine ganz andere Suppe. Die haben doch ganz andere Themen, Digga. Das Ding war schon, ist schon durchgesickert und so weiter und so fort. Also
ich habe so viele Kommentare darüber gelesen. Nee,
sorry, aber da ist wieder Deutschland.
Ich habe so viele Kommentare darüber gelesen.
Ja, genau, das sind dieselben Schleimscheißer mit den... Ey, Digga, ernsthaft, das ist unser Problem? Sorry, aber das ist wirklich unser Problem? Ey, meine Güte, ey. Hopp, 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 der korrekte Deutsche.
Ich sehe die Frage, der DFB überhaupt, also ich meine, ich weiß, dass es ein bisschen komisch gewirkt hat, aber es ist ja zwei Stunden vor der Nachricht, weil ich hatte da nämlich ein paar Redaktionskollegen schon geschrieben, weil da ist durchgesickert, unter anderem über ein paar Vereine. Sommer wird kontaktiert, ne? Also das ist jetzt, Flick ist quasi dead in the water und ist raus und Sommer wird kontaktiert und Nagelsmann. Und dann haben die es rausgegeben. Ich weiß es nicht, aber ehrlicherweise glaube ich, beim DFB hat zu dem Zeitpunkt keiner Basketball-Weltmeisterschaft geschaut.
Ja, ich glaube, das ist
komplett am allerwertesten vorbeigegangen.
Richtig, genau das meine ich.
Ja, ja, aber das ist komplett, also die haben das gar nicht, das ist gar nicht bei denen auf dem Schirm zum Teil. Also Aki Watzke schaut sowieso, glaube ich, keine Basketball-Weltmeisterschaft.
Und das zeigt wiederum, mit wie wenig Gefühl für das Drumherum die Verantwortlichen beim DFB ihre Dinge machen.
Digga, sorry, aber ne, das ist, also wie man sich daran hochziehen kann. Ja, unglücklich, maximal unglücklich, aber das ist doch. Ich hab's auch gesehen auf Twitter.
Das ist anderes als maximal unglücklich.
Ja,
ist. Viel unglücklicher. Okay,
ja, dann könntest du noch viel, viel, viel unglücklicher machen, aber ist okay. Da habe ich da halt einfach einen anderen Blickwinkel drauf. Als ich den Shitstorm gestern Abend auf Twitter gesehen habe, habe ich mir gesagt, Digga, also kann ihr alle, die ihr da zu Hause sitzt, mit eurem Handy in der Hand, mit 3 Zentimeter Hornbrille, ihr Peach, Urusbus, habt ihr nichts? Digga. Boah, ey, ernsthaft, da geht mir so, Deutschland ist so ein Lappenland geworden. Ne? Ja, war ein bisschen doof, aber nochmal, das hat 0,00000 an diesem Moment der Basketballer. Die haben richtig geil, die haben gestern richtig abgeliefert. Ich bin kein Basketball-Experte, verstehe mich nicht falsch. Aber das hat den 0,000% von ihrem Moment genommen. Das haben die genauso wenig mitgekriegt, wie der DFB anscheinend mitgekriegt hat, dass da ein Basketballfinale läuft oder so. Ja, ist okay. Könnte man, wenn man gar keine anderen Sorgen mehr hat, dann kann man das auch noch besser machen. Aber wie Konstantin gerade schon gesagt hat, ich glaube, das hat keiner böse gemeint und das hat keiner richtig auf dem Schirm gehabt. Und da wird dann ein Ding draus gemacht. Puh, ey. Der korrekte Deutsche.
Ich glaube, das machst du größer, als es ist. Es ist einfach nur ein Gefühl von, ey, DFB, du baust so viel Kacke gerade und dann drück doch einfach 30 Minuten später auf den Button. Da passiert
oder nicht.
Oder zwei Stunden eher.
Ja, oder zwei Stunden eher.
Also ich war auch der DFB, ich glaube, was die verhindern wollten, und das jetzt mal abseits dessen, weil es ihnen dann durchgesickert ist. Und ich habe zum Beispiel wirklich einem Kollegen, jetzt, weil ich ja viel für die internationalen Medien mache, habe ich mich 2 Stunden vor Veröffentlichung der Pressemitteilung geschrieben, ey, Hansi Flick ist weg. Ich frage noch 1-2 Quellen nach, das könnte man dann vielleicht mal als Ding heute Abend bringen. Ne? BBC hat es dann zum Beispiel heute auch nochmal groß gemacht, gestern Abend schon mal kurz klein, für die ich hier arbeite unter anderem. Und schon mal als Vorwarnung. Und der DFB wollte, glaube ich, das eben nicht. Und wenn ich das schon weiß, dass dann nicht der Kicker und die Sportbild anfangen, online dann die ganzen Spekulationen hochzukochen. Ja, weil das war dann immer, das will der DFB, will immer versuchen oder versucht immer die Message, so gut es geht, unter Kontrolle zu halten. Ne? Also das ist die mehr als alle anderen auch im deutschen Fußball versuchen immer volle Kontrolle zu haben über die Berichterstattung. Und die haben gedacht, okay, das ist jetzt durchgesickert und in 2 Stunden wird dann spekuliert und dann geht es irgendwie und dann wird Matthias Sammer gefragt oder wie auch immer oder Nagelsmann kontaktiert, vielleicht hat er sein Telefon gerade nicht auf Flugmodus und dann, wird es vielleicht für uns ein bisschen komisch, wenn dann 5 Artikel erscheinen und wir müssen dann irgendwie Stellung beziehen. Aber klar, ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich bin trotzdem noch davon überzeugt, dass Völler und Watzke keine Basketball-Weltmeisterschaft schauen.
Zurück zum Thema. Es sind jetzt Rudi Völler.
Rudi.
Also recht, Herr Pillow.
Sandro Wagner. Ich habe oft recht.
Und der Wolf.
Der Wolf, der schlägt noch vor, dass wir morgen mit 18 Leute 4 gegen 4 auf 18 Tore spielen.
Ja. Ergebnis, nein. Wolf. Den magst du auch nicht, ich weiß.
Nee. Ich muss das wirklich differenzieren. Ja, und das ist ja auch dann tatsächlich alles gar nicht so drastisch, wie das vorher klang. Aber das Thema mit den Kindern, da müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Nochmal, ich habe auch damals gesagt, hier die 5, 6, 7, 8-Jährigen sollen sie machen, ist okay. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, da musst du dann schon mal gucken. Aber ich habe auch gestern, ich habe es geschrieben, ne? Also das wird eine Lösung für ein Spiel, außer die hauen Frankreich 4-0 weg, dann geht die Scheiße los. Was aber nicht passieren wird. Ich finde aber die Konstellation, losgelöst von den Personen, vielleicht jetzt mal so formuliert, eine gute. Ne? So, da kommt jetzt der alte Hase, Rudi Völler, der hat den Respekt der Leute, der hat die Anerkennung. Also ich glaube, wenn der dann ein Wörtchen in der Kabine spricht, dann wird er nochmal anders zugehört und hat auch anders wahrgenommen. Der hat aber sicherlich nicht die modernste Spielidee, die bringt jetzt so ein bisschen der Wolf rein mit seinem Anti-Ergebnis-Fußball oder ne, wie auch immer man nennen will und jetzt auch bewusst überspitzt formuliert, dass der sich aber nicht zu sehr auslebt, da guckt halt dann der Rudi drauf und dann kommt jetzt nochmal der Sandro Wagner dazu, der auch nochmal ein bisschen die Stimmung wieder hochhebt, vielleicht einen ganz guten Draht zu allen Spielern hat. Da auch noch mal ein bisschen, jetzt in der Kürze der Zeit kann er natürlich nicht viel bewegen, ne? Da noch mal so ein bisschen sein Flair reinbringt und haltet mich für naiv, aber ich gehe sehr davon aus, ohne zu sagen, dass wir gegen Frankreich gewinnen, aber ich gehe sehr davon aus, dass wir am Dienstag eine ganz, ganz andere Nationalmannschaft sehen werden als in den letzten Spielen.
Was sagt der Experte?
Haltet gerne dagegen.
Was sagt der Experte?
Kann sein, dass die Nationalmannschaft ein bisschen grundsolider spielt als in anderen Partien. Ist natürlich auch so, dass gegen Frankreich man nicht unbedingt dann in der Position ist, dass man jetzt krass viel Ballbesitz haben muss. Ne? Frankreich hat auch ein bisschen mehr Ballbesitz als in einer anderen Konstellation als gegen Japan oder gegen Kolumbien und wo es da zuletzt immer mal auf die Mütze gab oder Polen. Das ist sicherlich von Vorteil. Allerdings wird Völler auch nicht das hinbekommen, was deine Nationalmannschaft eventuell gegen Frankreich die Beine bricht, nämlich 1-gegen-1 Qualitäten, gruppentaktische Abstimmung und so weiter. Frankreich hat auf der Ersatzbank voraussichtlich Kolumani, Dembélé, Tchouaméni, Camara, Pavard, Lucas Hernandez. Es ist natürlich der absolute Wahnsinn, dieses Team. Und eigentlich das Gute für den DFB ist sogar, und für die Nationalmannschaft, weil ich vorhin gesagt habe, dass vielleicht Frankreich 10-0 gewinnen würde, dass Frankreich eigentlich nie 10-0 gewinnt, weil Deschamps quasi hat das beste Team aller Zeiten, aber die spielen ja nicht auf 10-0. Das ist ja das Gute bei der Nationalmannschaft oder bei den Franzosen. Ne? Die spielen nicht auf 10-0. Deschamps spielt auf ein sehr solides 2-0 oder 3-0 und dann ist gut. Also Deschamps ist ja eigentlich der Trainer, der gerade sagt, also wir bestimmen das Spiel, aber wir gehen jetzt nicht aufs Ganze. Und das ist eigentlich nochmal von Vorteil, aber es wird interessant sein. Und ich bin auch vor allem gespannt dann bei Völler darauf, wen er eigentlich in die Startaufstellung stellt. Weil das könnte natürlich auch schon ein Fingerzeig sein, er als Sportdirektor des DFB, wer dann vielleicht auch in Zukunft da in der Stammelf stehen soll, so ein bisschen. Also vielleicht auch, ich meine, klar, wenn natürlich jetzt Matthias Sammer Bundestrainer wird, dann wird Sammer sein eigenes Ding machen. Also Sammer lässt sich sowieso nicht da reinspucken in die Suppe. Aber trotzdem, vielleicht ist es dann so, dass Völler so ein bisschen mal die Richtung vorgibt, okay, nehmen wir an, Malik Thau als Beispiel, ne? Wird ein bisschen verkannt, aber der ist bei AC Milan eindeutig der beste Verteidiger momentan. Und klar, er hat jetzt nicht irgendwie Bäume ausgerissen, als er mal vor der Nationalmannschaft gespielt hat, aber vielleicht sagt man auch, der spielt jetzt ab sofort. Und wir bauen auf so ein.
Ich würde grundsätzlich, wenn ich Rüdiger ist aus meiner Sicht gesetzt und bevor ich Süle daneben stelle, dann würde ich auf jeden Fall Malik Thau daneben stellen, auch wenn er noch so unerfahren ist. Ich kenne ihn sehr gut aus Schalker Zeit noch. Aber zu der Aufstellung, ich weiß nicht, ob du heute die Pressekonferenz gesehen hast, aber da hat Rudi Völler heute schon was gesagt, dass es auf jeden Fall ne, so 1, 2, 3 Wechsel geben wird, dass die aber auch durchaus mit Belastungssteuerung zu tun haben. Ne, Frankreich hat jetzt mehr, 2 Tage mehr Ruhe und so. Hat er so quasi so ein bisschen den Drive rausgenommen, da jetzt in die Aufstellung auf dem Dienstag zu viel rein zu interpretieren.
Die wollen das Spiel überleben, oder?
Ja, natürlich. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Aber dennoch glaube ich, dass die werden aus meiner Sicht deutlich kompakter auftreten. So, ne, Konstantin hat es gerade gesagt, du musst jetzt da in so einem Spiel gar nicht groß auf Ballbesitz irgendwie hoffen oder so. Ne? Also du, die Basics, die Japan letzten Samstag noch so viel mehr hatte als wir. Ich glaube, da werden wir eine, nochmal, vielleicht ist das naiv dazu denken, ne? Aber ich glaube, das wird ein anderer Auftritt. Ohne jetzt rumzuspielen und zu sagen, ja, ne, dann halten wir hinten die Null, machen vorne 1, 2 Konter und gewinnen das Spiel. Das ist Quatsch. Also, ne, aber.
Es gab ja mal ein Spiel gegen Frankreich, nach der, War das nach 2018, müsste es gewesen sein? Also als die Nationalmannschaft so richtig am Boden war, ne? Vorhin aus WM. Und da hatte ja dann Löw mal zeitweilig so komplett umgestellt. Ne? Da gab es dann dieses Kontersystem, vorn der Spitze Gnabry und Werner und also quasi nur noch drei Angreifer, Fünferkette, Kehrer war rechts und so. Ne? Also es gab immer mal diese kurze Phase, als Löw gedacht hat, okay, wir machen jetzt hier ein Konterteam, wir nutzen einfach den Speed von Gnabry, Werner aus und haben dann als Spielgestalter hinter Sané eventuell und ansonsten einfach, wir stellen uns hinten rein und mit der Außen wird er einfach gesprintet. Ja, das. Und da gab es auch ein Spiel gegen Frankreich, was gar nicht so schlecht aussah. Da gab es sogar zwei Spiele gegen Frankreich, die gar nicht so schlecht aussahen. Und es könnte jetzt auch wieder so ein Spiel sein. In Ansätzen sieht das dann ganz gut aus. Am Ende verlierst du trotzdem 3-1, weil dann irgendwie Mbappé einfach zweimal Ciao oder wem auch immer dann oder Gosens mal komplett auseinandernimmt und einen Einzelteiler zerlegt in 1-gegen-1-Situation und dann wird Frankreich trotzdem gewinnen. Aber es könnte sein, dass so ein Spiel entsteht, was dann so ein bisschen Hoffnung gibt. Und wir... Ich meine, mittlerweile ist ja nicht so, dass jetzt jeder erwartet, dass Deutschland gewinnt gegen Frankreich. Die Zeiten sind zumindest für das erste vorbei, sondern es geht ja also eher darum, irgendwie einen positiven Auftritt mitzunehmen. Und vielleicht kann man da so ein bisschen deine Hoffnung draus schöpfen, wenn es dann nur eine knappe Niederlage ist und es nur daran lag, dass dann Mbappé oder Kolo Muani dann 2-3 Einzelaktionen gestartet haben und ja, eben dann die üblich Verdächtigen nicht so gut aussahen.
Aber ey, ja, ey
das aber, Moment, das Moment, aber
Rudi Völler ist am Ruder. Sieg.
Nee, ja, genau, Rudi Völler wie bei der EM 2004, ne?
Ja, genau. Ehrlicherweise mit der Nationalmannschaftsstatistik auf jeden Fall eine interessante Wahl. Aber, Billo, du hast es ja schon vorausgesagt, dass er es wird. Insofern.
Ja, für ein Spiel, ne? Also, wen hättest du jetzt für Dienstag klar schießen sollen? Ist doch klar, dass dann der Rudi kurz runterkommt für ein Spiel, ne? Und deswegen darfst du die ganze Nummer nicht überbewerten jetzt auch, ne? Aber. Das, was du gerade beschrieben hast, Konstantin, ne, das ist das Schicksal, was vielen gegen Frankreich ereilt. Ne? Also ich denke an die letzte Weltmeisterschaft, wie oft Mbappé die Spiele dann am langen Ende alleine entschieden hat, ne, ohne großes Dazutun der stargespickten Bande um sich herum. Ne? So, den kannst du halt schwer stoppen. So. Und von daher glaube ich, wenn du, was weiß ich, gut dagegen hältst, vielleicht selber mal ein, zwei Akzente nach vorne setzen kannst und dann, ich meine, ist immer doof zu sagen, so eine knappe Niederlage wäre gut, ne? Also klar solltest du immer den Anspruch haben, auf dem Feld zu gehen und zu gewinnen, aber ne, muss er auch irgendwo realistisch einordnen. Ich glaube, das ist das Maximale, was du erwarten kannst. Und das kann dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen Selbstvertrauen geben für die kommenden Aufgaben, die dann sicherlich Werners übernehmen wird.
Weil natürlich auch, du darfst nicht die falschen Schlüsse draus ziehen, ne? Du darfst natürlich da nicht denken, weil du jetzt irgendwie mal.
Ja, natürlich.
Das ist wiederum die andere Gefahr, ne? Dass dann irgendwie, okay, das war jetzt ein ganz guter Auftritt gegen Frankreich und jetzt wird alles besser. Also ja, die Franzosen schaffen es, quasi fast jedes Spiel zu gewinnen, aber immer die Gegner ganz gut aussehen zu lassen. Und ich meine, und Frankreich wäre auch fast Weltmeister geworden, wir dürfen es nicht vergessen. Kolo Muani hatte die Möglichkeit, eine 120. das Ding einfach klar zu machen.
Und ja, aber hat er nicht gemacht.
Ja, aber ich meine nur, aber das war eigentlich wäre das der klassische Frankreich-WM-Titel gewesen. Nur das Problem ist, Kolo Muani ist noch nicht so lange dabei gewesen und der hat noch nicht ganz dieses La Fontaine Game drin. Ne? Also das wird noch. Aber andere, also wäre Giroud gewesen in dem Moment, wäre Frankreich das Weltmeister. Weil nein, das ist aber wirklich, das ist ein Team und Deschamps ist ja echt kein Trainer, der jetzt, ich sag mal so, die alle Leute und alle die Experten und so weiter so in Jubelstimme ausbrechen lässt. Weil viele sagen, also Deschamps eigentlich coacht ja das Team eher so ein bisschen runter als hoch. Aber natürlich, Frankreich ist komplett erfolgsstabil die meiste Zeit. Außer bei irgendwelchen Testspielen, wo es um gar nichts geht und dann irgendwie die dritte Garde spielt. Aber ja, die lassen vielleicht Deutschland wieder gut aussehen. Wie vor ein paar Jahren auch schon mal. Auch da hat Frankreich Deutschland gut aussehen lassen.
Vielleicht ist es ein Teil von Aufbauhilfe untereinander.
Genau, aber das wäre ja gut, ne? Das wäre ja gut, weil was kannst du jetzt, was ist das Beste, was passieren kann? Dass die Stimmung im Land sich ein bisschen verbessert gegenüber der Nationalmannschaft, dass die Spieler vielleicht mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken und ja, ein Erfolgserlebnis, eine knappe Niederlage, weiß nicht, ob er das Erfolgserlebnis, ne? Aber vielleicht mit dem Gefühl nach Hause gehen, ist doch nicht alles so schwarz und so, ne? Wird gerade aussieht. Ich glaube, das ist das Maximale, was du erwarten kannst. Und dafür nochmal, finde ich die Konstellation für dieses eine Spiel in der Kürze der Zeit, finde ich gut.
Didier Deschamps hat in einem Interview gesagt, natürlich ist Deutschland auch immer Favorit bei einer Europameisterschaft. Er fängt schon an, sich stark zu reden.
Oui, oui.
Mehr als dass Hansi Flick in der Halbzeit des Spiels Costa Rica gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft gemacht hat.
Ulala.
Genau. Ich möchte schließen, weil mehr gibt es nicht zu Deutschland zu sagen. Als ein, und das mache ich jetzt mal bewusst so, Hot Take, von uns Vieren, jeder muss einen potenziellen Nationaltrainer nennen und warum. Und wenn er schon genannt ist, muss er sich einen anderen nehmen. Und der Gast hat die Chance und darf beginnen. Und Pilot, ich kann dir jetzt schon sagen, du machst den letzten oder vorletzten. Auf jeden Fall.
Ja, ist klar. Ich weiß schon.
Konstantin.
Ja.
Wer wird Nationaltrainer und warum?
Matthias Sammer wird Nationaltrainer.
Wer wir glauben, der wird oder wen wir uns wünschen?
Nee, einen Namen, was auch immer. Wenn du dir Matthias Sammer wünschst und Matthias Sammer schon genannt, ich brauche einen anderen Namen von dir. Ich will 4 verschiedene Namen haben. Und Argumente dafür, warum dieser Trainer Nationaltrainer wird. Du nimmst den einfachsten, naheliegenden Matthias Sammer. Okay. Warum?
Weil der in der Verlosung ist. Es gibt eigentlich nur 2 Trainer, die ja aktuell in der Verlosung sind, Nagelsmann und Sammer. Und Sammer wird's. Und Sammer ist davon überzeugt, von sich selbst überzeugt und hat natürlich eine gewisse Autorität, hat aber auch seit 80 Jahren nicht trainiert. Also so gesehen wird's spannend dann, ob Matthias Sammer eigentlich noch up for the task ist. Oder wer auch dann vielleicht, was auch interessant werden würde, nur ganz kurz dazu, wenn Sammer Cheftrainer werden sollte, wer Co-Trainer wird.
Ja.
Weil, wie gesagt, Sammer hat großen Fußballverstand und auch viel analytische Sachkenntnis oder analytische Fähigkeiten. Aber es könnte sein, dass er echt dann noch jemanden braucht, der in den letzten 2 Jahrzehnten quasi auch voll up to date ist, was Trainingsformen betrifft und so weiter. Ich weiß nicht, ob der Sammer jetzt komplett wirklich immer auf dem neuesten Stand ist, weil es ihn ja doch nicht ganz so gekümmert hat zuletzt oder nicht kümmern musste. Also könnte sein, dass er dann vielleicht einen Co-Trainer braucht, der da damit dabei ist und quasi dann so ein paar Rädchen noch mit drehen kann und dann zumindest das übernimmt, weil ja auch die Co-Trainer von Hansi Flick, also Sorg und Röhl, wurden ja auch mit rausgeschmissen.
Schönes Plädoyer. Matthias Sammer wäre, glaube ich, auch meine Wahl gewesen. Peter, du bist dran.
Hatte ich, glaube ich, gestern auch schon die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Also ich glaube, dass nachdem man jetzt quasi mit Hansi Flick so einen der jüngeren Vertreter hatte, dass man jetzt nicht dann auf Nagelsmann geht, sondern ich könnte mir eher vorstellen, man nimmt jemanden älteren, auch um einfach so ein klares Statement zu setzen, dass man eine Kursveränderung möchte oder Kurskorrektur. Deswegen sage ich Ralf Rangnick. Halte ich, glaube ich, auch eher für
Trainer von Österreich.
Eine hohe Quote, was das angeht.
Als ob das jemand davon zurückhalten würde.
Hat schon abgelehnt.
Genau,
ja. Hat schon abgelehnt. Okay, das wäre so Trainertyp, aber das steckt ja die gleiche Kerbe wie so ein Rudi Völler, um jetzt halt nicht Nagelsmann zu nennen. Ja.
Ich mache den dritten. Jürgen Klopp hat schon abgelehnt, ebenso. Und das ist auch die Kandidatur für wahrscheinlich erst 2026 oder so. Vielleicht auch 24 nach einer durchwachsenen Liverpool-Saison, wer weiß.
Bis 26 der Vertrag, ja.
Ja, aber wer weiß. Und jetzt kommt nämlich zu meinem Plädoyer. Julian Nagelsmann in einem Co-Trainer-Setup für 8 Monate, um die Europameisterschaft mit durchzuspielen, mit einem Team, das er jetzt zumindest zu einem bestimmten Teil, ja, weiten Teilen stimmt ja nicht mehr so ganz, aber schon zu ordentlichen Teilen natürlich auch trainiert hat. Leuten, die sein System verstehen, mit denen er, Tottenham Hotspur 9-2 aus der eigenen Halle geschossen hat und so einen ganzen Kram. Aber eben nur für 8 Monate, damit der sich dann damit seinen Platz bei Real Madrid erarbeitet und dann Jürgen Klopp nach seiner Abstiegssaison bei Liverpool übernimmt.
Was mich interessieren würde, wie viel kassieren eigentlich die Bayern langsam für die ganzen Trainer, die sie aus ihren Verträgen rauslösen?
Das ist geil,
ne?
Das ist geil.
Also, Hansi Flick wurde auch aus dem Vertrag raus entlassen, aber Nagelsmann hat noch 2,5 Jahre Vertrag, ne?
Das wurde heute kolportiert in den einschlägigen Sendern, in denen man sich solche Informationen holen kann, dass es da durchaus um ein Thema Ablöse bei Bayern München geht. Und auch, Nico, was deine These widerlegen würde und meine ja auch, ich habe auch gesagt, Nagelsmann dann für die EM und danach geht er dann Real Madrid, wohin auch immer. Da soll er wohl nicht der Typ für sein, für so Kurzzeitengagements. Ne? Wenn schon, denn schon, soll er wohl eher so die Marschrichtung sein. Aber wer weiß das schon. Die Nachrichtenmeldungen werden sich da jetzt im 4-Stunden-Takt die nächsten Tage sicherlich immer wieder ändern. So,
Ich wollte auch nur ein lustiges Plädoyer für eine für mich recht absurde, aber finde ich dann recht logische Konstellation, wenn sie dann stattfinden würde, auflegen. Aber ich glaube, den Trainer haben wir schon mit Matthias Sammer gehabt. Deswegen, Pillow, jetzt bin ich gespannt, was du raushaust.
Rudi. Das ist so. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ihr habt Nagelsmann und Sammer gesagt. Peter hat sich Rangnick richtig random aus dem Hut gezaubert.
Ja, das ist von Louis.
Ich hab gedacht, du kommst jetzt mit Tedesco oder sowas.
Nee, ach, der Tedesco ist ja Quatsch. Von Louis van Gaal halte ich gar nichts. Saisonkönig kann bei den Toten bleiben. Ja,
Sinne dienen sie dann.
Ja, da müssen wir vielleicht auch realistisch bleiben. Nee, Deutschland gewinnt 3-0 gegen Frankreich und dann kann Rudi nie anders. Der Hannes Wolf klatscht sie in die Hände und denkt sich, und der Sandro Wagner, der klatscht sie noch mehr, der ruft seinen Augen und sagt, Bruder, ich bin Nationaltrainer jetzt. So fest, so dauerhaft, ja. Nee. Aber und alle so, Bruder, du laberst Scheiße, ja, voilà, du übertreibst. Und der so, nein, guck mal hier, der macht Kämmern, hier ist Arbeitsvertrag, guck mal, was da steht. Und die machen's. Und dann Vorrunde raus und dann war doch keine gute Idee, Scheiße.
Und dann übernimmt.
Wer auch immer. Dann übernimmt Klopp nicht mehr, das ist eben dann auch langsam so. Klopp, der weiß, bei Liverpool, der übernimmt keine Abstiegskandidaten, also ist auch klar.
Pillow, ich hatte gedacht, du nimmst die Steilvorlage an. Denn eigentlich ist der tatsächliche ernsthafteste Kandidat für die Nationaltrainer-Nachfolge von Rudi Völler dieser junge, talentierte Nachwuchstrainer Konstantin Eckner, der sich in der Premiere dieses Formates welche Kategorie ausgesucht hat, Pillow?
Und zwar die Kategorie Halbzeitanalyse. Mein Lieber, ich möchte sagen, dass das von allen 8 Kategorien, die wir kreiert haben, meine absolute Favoritenkategorie ist. Ich habe aber immer gedacht, ob sich das einer traut, ne, ob sich das einer rauspickt und so. Von daher doppelt und dreifach Hut ab, dass du dich hier, das ist schon eine Challenge, ne, dich dem Ganzen stellst. Und absolute Premiere, auf die ich mich freue. Kurz für die Zuhörer, worum geht's in Halbzeitanalyse? Unser Gast bekommt ein oder schlüpft in eine Trainerrolle, nennen wir es mal so. Unser Gast schlüpft in eine Trainerrolle. Er bekommt von uns ein reales Halbzeitszenario aus der jüngeren oder älteren Vergangenheit gestellt und hat dann eine, sagen wir mal, fünfminütige Halbzeitansprache Zeit, seine Mannschaft, in dem Fall verkörpert durch Nico, Peter und mich, in der Halbzeit dann doch noch zu motivieren, taktisch auf die richtige Route zu bringen und den Sieg einzufahren. Kommen wir zu deinem Szenario, mein Lieber. Ich muss mal kurz hier, da habe ich mir extra ein paar Sätze zu aufgeschrieben, ja. Das habe ich mir nicht lumpen lassen.
Peter, ich mag das, mit welchem Engagement und mit welcher Liebe Pillow hier seine Kategorien pflegt, ne?
Also du, der ist dein Driver-Seat gestiegen oder fährt das Ding weiter?
Also die Kategorien, ich finde das so geil. Wir haben ja sonst,
voll sein Ding zu sein.
Ja, wir haben ja so Diskussionen darüber, wer irgendwie Gäste besorgt und so und dann so. Und ich merke richtig, wie dann ich mich doch um die Gäste kümmere und bei Pillow mit den Kategorien, da darf einfach keiner mit. Das ist wie so ein guter Koch, der seine Bolognese, sein Rezept hat und jetzt sollen wir die Fresse halten und aus der Küche.
Ja, Walker, jetzt halt doch mal zu labern, jetzt hör doch mal auf. Okay, pass auf, dein Szenario, mein lieber Konstantin. Samstag, 9.09.2023. Bundestrainer Hansi Flick ist im Vorfeld zu den Länderspielen gegen Japan und Frankreich ehrenvoll zurückgetreten und hat seinen Platz im Sinne der 2024 anstehenden Heim-EM geräumt. Just im August hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler den deutschen Fans nach langen und harten Tagen der Verhandlungen einen jungen und frischen Hoffnungsträger auf dem Trainerposten präsentiert. Seine Fachkenntnisse für sein junges Alter bemerkenswert. Seine ersten Auftritte in der Öffentlichkeit eloquent, selbstsicher und zielorientiert. Sein Name? Konstantin Eckner. Doch entgegen aller Euphorie im Vorfeld seines Trainerdebüts gegen Japan offenbart die deutsche Elf altbekannte Schwächen und liegt zur Halbzeit mit 2-1 zurück. Eine ganze Nation schaut nun mit Argusaugen auf den jungen Trainer. Eins steht fest, seine erste Halbzeitansprache wird eine entscheidende sein. Stage is yours.
Also Jungs, 1-2 hinten. Ich habe ja nochmal das System vom Hansi übernommen und ist einfach nichts geworden. Ihr habt wieder die gleichen Fehler gemacht wie zuletzt auch. Zunächst einmal Pillow war passabler Auftritt, du bist aber erstmal raus. Gosens, Robin, du kommst rein. Also, vielen Dank dafür, aber das ist einfach nichts geworden. Wir versuchen es nochmal später mit einer anderen Rolle. Also ansonsten, wir stellen um, Viererkette ist vorbei. Wir machen jetzt das, wie wir es schon eigentlich vorher besprochen haben, 3-3-2-2. Heißt also, komm, Wirtz, Havertz vorn rein. Ihr beide Doppelspitze, dahinter dann Gündogan und Leroy. Ihr macht dann immer die Wechsel, kennen wir ja noch. Da haben wir schon in der A-Jugend gespielt. Immer Zweierverschiebungen. Gündo, du auch mal vorn reingehen, musst ein paar mehr Laufwege gehen, passt aber trotzdem. Kriegst du hin. Du hast ja in der ersten Halbzeit relativ wenig abgerissen, muss man ehrlich mal sagen. Ekel, ne? Also, hättest du ein bisschen mehr gehen können, hast du nicht gemacht. 1-2-1-gegen-1 Aktion gegen Kamada, musst du auch nochmal suchen, hast nicht gemacht. Ist okay, bist ja auch der Stubenälteste. Also, da stellen wir um. Emre, ganz, ganz wichtig. Ich habe dir das vor dem Spiel schon gesagt, nichts gegen Mitoma, direkt anlaufen, der killt dich mit dem ersten Touch. Ich hab dir das vorher gesagt, du machst es trotzdem wieder. Ihr müsst auch mal ein bisschen darauf hören, was ich zu euch sage. Und es ist für die Zukunft ganz, ganz wichtig. Wir kriegen heute den Laden auch hier gedreht, aber dann nächste Woche geht's gegen Frankreich. Und wenn ihr da nicht auf mich hört, dann sage ich euch ganz ehrlich, und ich habe das mir schon überlegt, ich bin ja neu, wer nicht auf mich hört, der ist nächstes Jahr bei der Europameisterschaft einfach nicht dabei. Also überlegt euch ganz, ganz gut. Ihr spielt zu Hause und dann sitzt ihr draußen und schaut zu. Und wenn ich die Instagram-Stories eurer Freundinnen und Frauen gerade so gecheckt habe, dann könnte es auch sein, dass ihr bei Tinder wieder eure Profile reaktivieren müsst, wenn ihr jetzt hier Scheiße zusammen spielt. Nur so am Rande. Okay, kommen wir zurück zum Sportlichen. Emre, wenn Mitoma da an den Ball kommt, nochmal zurückfallen lassen, in die Kette reingehen, absichern nach hinten, nicht auf direktes Duell draufgehen. Der killt dich immer wieder mit dem ersten Touch. Und wenn der in den Raum auftritt, dann sind wir hier vorbei. Das ist vorbei. Er ist einfach gelaufen. Also Emre, bitte nehme ich zusammen. Ansonsten hinten der Kette sahen sich ganz gut aus. Immer noch ein bisschen mehr kommunizieren. Toni, immer ein bisschen mehr kommunizieren. Geht nicht anders. Ne? Immer mal eine Ansage machen. Ganz kurz, 2, 3 Wörter muss sein. Ansonsten, ihr spielt hier nicht häufig zusammen. Die beiden Nikos, ja, Niklas und Nico, die machen das, aber selbst die habe ich ja gesehen beim BVB, da wird ja auch nicht geredet. Also, ein bisschen mehr Kommunikation hinten, immer schön Absprache, bei der Übergabe miteinander reden. Wir haben bei der verdammten Weltmeisterschaft gegen Japan, habt ihr es deshalb verkackt, weil David ja damals auch nichts gesagt hat, dass er da vorne gerückt ist. Nico, du kannst dich daran erinnern, du hattest danach dafür fertig gemacht, weil der David einfach rausgerückt ist, ne? Also, willst du wieder die Schelde abkriegen in den Medien? Nee. Also reden. So, ganz, ganz wichtig. So, wir stellen dann noch um auf den Außen. Robin kommt über links, Pascal kommt rein. Du spielst das wie bei Brighton letzte Saison 2, 3 Mal rechts. Immer wichtig, nicht nur Schienenspieler sein. Ihr müsst auch mal in die Innenbahn reingehen. Habt ihr doch gesehen, wenn der Außenverteidiger, wenn der gerade der Linke, wenn er ein bisschen vorzieht, der achtet gar nicht mehr auf dich, Pascal. Da immer reinziehen. Immer schönes Timing. Kannst du, machst du. Da brauche ich dir gar nichts weiter zu sagen. Du bist einer der wenigen, der braucht ja keine Ansprache. Ansonsten, ja, was soll ich zu den anderen sagen? Ich habe es euch gerade schon verklickert. Ihr müsst das umsetzen, was wir vorher besprochen haben.
Trainer, ich bin raus.
Ihr müsst das umsetzen, was wir vorher besprochen haben. Und falls ihr mir nicht glaubt, dann jetzt noch ganz kurz. Niklas kann noch ein paar Worte sagen, auch wenn er verletzt ist, er ist mit dabei.
Also ich bin bereit, durch eine Steinmauer zu gehen, ne?
Also, wenn ich jetzt noch auf dem Spielfeld wäre, hätte ich jetzt gesagt, komm Jungs, wir killen die jetzt, komm jetzt!
Und raus geht's, Leute. Alles klar, Lücke, sehr gut. Raus geht's, Leute. Und wir klatschen jetzt die Japaner weg. Oder ihr macht euch jetzt eine Lachnummer der ganzen Nation. Überlegt euch ganz gut. Ne? Und wer jetzt nicht das umsetzt, was gesagt wurde, und wer gegen Frankreich nochmal verkackt, dann seid ihr raus. Dann seid ihr raus. Dann ist eure Nationalmannschaftskarriere vorbei. Weil ich bleibe hier die nächsten 10 Jahre Bundestrainer. Und ihr seid dann Geschichte. Also raus.
Ich sehe die Fluggänse also, schon am Horizont entlang schweben.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Alter. Ich will jetzt die Fluggänse nicht überstrapazieren, ne? Und jetzt die letzte Drohung war vielleicht so ein bisschen über Ziel hinausgeschossen, aber ansonsten fand ich die Ansprache besser als jede, die wir in diesen 4 Folgen der Doku gesehen haben. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, mein Fall habt ihr noch mitbekommen. Pascal Groß spielt jetzt auf rechts aus mittlerweile. Pino, tut mir leid, aber du musst aber jetzt die Linksverteidigerposition, die Position dann räumen.
Ist egal, geht nicht um einzelne Spieler, geht um die Mannschaft.
Robin muss rein, ne? Also der Großhens, der muss jetzt mal links abreißen.
Peter, nur ganz kurz, wir haben es nicht in die Nationalmannschaft geschafft, ne?
Nee, ihr wart der Ersatzspieler.
Ich habe ja eh immer vorgehabt, so dritter Torhüter beim Champions-League-Teilnehmer. Das war mein Traumberuf früher, als ich 19 war. Quasi immer
du bist einfach Kevin Trapp.
Im Flieger sitzen, aber nichts machen. Ey, Konstantin, es war eine Ehre. Es war sehr geil, hat sehr viel Spaß. Pillow, bist du zufrieden?
Ja, sehr. Er hat die Benchmark jetzt für zukünftige Gäste, die sich auch für diese Kategorie entscheiden, schon mal saftig hochgelegt. Na, ich träume noch so ein bisschen davon, dass Peter Hyballa diese Staffel nochmal wieder kommt, was nicht unrealistisch ist, aber dass er sich dann die Kategorie aus... Aber schauen wir mal, ihr wisst ja, hübsche Typ, bei dem ist alles möglich.
Bei ihm ist das nochmal der Spieltag, ja.
Das ist da auch die... Vorm Spiel da schon die Ansprache so, ne? Mal gar nichts passiert.
Wir werden, wenn wir nächste Woche zusammen hier aufnehmen, wissen, wie wir Frankreich wettgeputzt haben. Oder warum ist das mit ziemlicher Sicherheit und auch wichtig, letzte Länderspiel als Nationaltrainer von Rudi Völler war. Und welche Karriere der schöne Sandro danach nimmt. Vielleicht ist er ja nur übergangsweise, weil sein Kumpel Nagelsmann kommt und sie gemeinsam die Nationalmannschaft übernehmen.
Die sollten den da drin lassen, irgendwie. Und wenn nur
weil er so hübsch ist, ne?
Nein, der ist halt ein cooler Typ, ein cooler,
sag ich doch,
selbstbewusster Typ, der so ein bisschen so ein Vibe reinbringt, so eine Stimmung und so, das kann aus meiner Sicht nicht schaden. Und so ein bisschen Trainer-Know-how hat er ja auch. Ne? Es ist nicht so, dass der bisher nur Kreisliga trainiert hat.
Alter, das wäre hammerhart, wenn er bei Haching auf Ansage rausgeht mit den Worten, ich habe so den Aufstieg klar gemacht, aber ich bin für Größeres berufen und dann Nationalmannschaft. Und dann später.
Also jetzt nicht falsch verstehen, sicherlich ja. Nicht als Cheftrainer oder so, aber da irgendwo im Trainerstab, warum nicht, Alter, warum nicht?
Warum nicht als Cheftrainer, ne?
Nein.
Das geht, ja gut, da gibt es schon noch ein paar Argumente.
Ja. Also ist ja auch nicht so, dass Sandro Wagner komplett unumstritten wäre, so in einem DFB, aber ich denke so, als Co-Trainer könnte es schon klappen. Ja, wer wäre dann vielleicht auch eher der, vielleicht wäre er dann der, zum Beispiel der für Trainingsformeln oder so, bei Matthias Sammer dann einer ist. Nicht, dass zum er jetzt der absolute Trainingsformeln-Guru wäre, aber der dann vielleicht irgendwie, weißt du, der Sammer ist jetzt nicht einer, der da auf dem, also es ist 18 Jahre her, dass er Trainer war beim VfB Stuttgart. Also wir müssen immer bedenken, das ist nicht mehr ganz so wie, es war 2005, hat er aufgehört. Wir haben 2023. Es ist nicht mehr so wie damals, dass er im Trainingsanzug über den Platz stürmen würde, wie damals, als er ja quasi kurz nach seiner Spielerkarriere, er musste wegen der Verletzung aufhören, aber es wirkt immer noch so, als würde er immer noch einen Blutgrätsche ansetzen können, wenn er wollte. Und die Zeiten sind vorbei. Also hätte er dann so einen dynamischen Sandro Wagner da, der zumindest die Trainingsformen macht und irgendwie so ein bisschen auf dem Platz rumbrüllt, aber so ein paar Ansagen macht. Das wäre für Matthias Sammer. Deswegen sage ich, also habe ich vorhin auch schon gesagt, wer wird denn dann vielleicht sein Co-Trainer oder wer werden seine Co-Trainer? Das ist nicht ganz unwichtig, weil er braucht dann vielleicht ein, zwei, die da so ein bisschen den Push reinbringen und Sammer ist dann mehr, der jetzt mittlerweile als Elder Statesman dasteht und sagt, okay Jungs, also wir machen das jetzt so, ne? das ist jetzt die taktische Ausrichtung, der gibt dann klar in Einzelgesprächen den Spielern alles mit, was sie brauchen. Wenn es dann nicht umsetzen, wird er auch in der Halbzeit komplett ausrasten, aber erst eben dann, wenn es nicht läuft und nicht wie damals, als er noch Motzki war, beim BVB quasi immer ausgerastet ist, egal, also diesen Meister geworden, der hat trotzdem gesagt, also Everton, was war das wieder? Hast aber gegen Bremen trotzdem einen falschen Laufweg gemacht. Aber Chef, ich habe doch 2-1 erzielt, wir haben so einen Meister gewonnen, ja trotzdem. Also Sammer war ja damals komplett bisschen crazy, ne? Das hat sich doch geändert.
So wie Konstantin Eckner auch ein bisschen crazy ist und deshalb ist er so ein wunderbares Teil von unserem Format hier und nochmal danke, dass du da warst. Überragender Auftritt. Ich habe mit Peter im Hintergrund so ein kleines bisschen darüber diskutiert. Ist das eine Decke dahinter dir? Weil die Leute, die das Video geguckt haben, die sehen das ja. Ist das eine Decke? Ist das ein Umhang? Ist das der Super Eckner?
Hoodie.
Ja, sehr gut.
Super Eckner.
Zieh dir meinen Hoodie an.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Pillow, ich weiß nicht, wie du siehst, es hat sich mal wieder bewiesen, wenn wir wirklich Fragen haben, die geklärt werden müssen und Themen haben, wo wir tief ins Detail gehen müssen, dann müssen wir den Eckner anrufen, keine Frage.
Ist so.
Einfach Fakt. Deswegen danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal betonen. Und euch da draußen, viel Spaß. Ihr habt es ja schon geguckt. Nee, viel Spaß beim nächsten Bundesligaspieltag. Der nächste Woche ist wieder Wichtiges auf dem Platz und dann reden wir über das alles und wissen vielleicht schon, wer der Nachfolger von Rudi Völler ist. Und was Julian Nagelsmann bei seiner Antrittsreise gesagt hat. Egal. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Das war Wichtiges auf dem Platz.
Peace.
Peace.